der Weltraum, unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
So, hallo liebe Hörenden zur 32. Ausgabe von Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Hallo liebe Hörer, hallo lieber Sascha. Ich habe nicht mitgezählt, ich weiß es nicht. Dem Glücklichen schlägt keine Folge.
Ja, so sieht's aus. Hallo lieber Sebastian, geht's dir gut?
Mir geht's prima. Also ich hatte ja gerade das Wochenende hinter mir quasi. Und da geht's mir immer gut.
Hervorragend.
Fast so gut, wie wenn ich das Wochenende vor mir hätte.
Ja, stimmt. Das ist das Wochenende vor einem. Ich habe das Wochenende ja durchgearbeitet. Also sofern man das Arbeiten nennen kann.
Ui, Sascha, toll, super. Ui, Sascha vor, noch ein Tor.
Ja, und ihr hört dann quasi schon raus, liebe Hörenden, dass Sebastian und ich heute mal wieder über die Wunder des Internets miteinander verbunden sind. Denn er sitzt in der dreckigen Hauptstadt und ich in der wunderschönen, leider etwas verregneten Lausitz.
Ja, und ich bedanke mich auch gleich mal, dass du die Batterien aus der Heizung rausgenommen hast, um damit diesen Podcast aufzeichnen zu können. Dass du jetzt deine Familie frieren lässt oder schwitzen. Ich habe es nicht so ganz verstanden.
Eher schwitzen. Also das funktioniert ja folgendermaßen, dass wir elektronische Thermostate haben. Und da sind ja kleine Motoren verbaut. Hast du schon mal so ein Heizungsventil von nahen betrachtet, Sebastian? Weißt du, wie das funktioniert?
Ja, da war so ein schwerer gusseiserner Hebel. Da musste man sich mit aller Kraft dranhängen und hat es furchtbar gequietscht und dann kam überall heißer Dampf rausgezischt und dann irgendwann ging die Heizung an.
Das war in unserer Schule so, Sebastian.
Ach so.
Aber in Wirklichkeit ist da so ein kleiner Ponöpel drin, den man rein- und rausdrücken kann. Also wenn du das Thermostat abschraubst, dann kommt dir der Ponöpel entgegen. Also es ist nicht so, dass er rausfällt, aber er kommt dir entgegen. Und wenn du das Thermostat quasi zudrehst, das wäre quasi die komplett geöffnete Stellung 5 am Thermostat in der Regel.
Ah, ja. Okay.
Ja, und wenn du das Thermostat zudrehst, drückst du quasi diesen kleinen Stift immer weiter in die Heizung hinein.
Ja.
Und damit sperrst du quasi die Heißwasserzufuhr in den Radiator. Und diese elektronischen Thermostate haben also einen kleinen Motor verbaut, der dann allerdings, wenn die Batterien zu schwach wird, diesen Ponöpel reinzudrücken. Das heißt, eigentlich will das elektronische Thermostat die Heizung zuregeln, weil der Sensor gesagt hat, aha, es sind ja 21 Grad im Raum, aber er schafft es nicht. Ja, und dann bleibt er quasi weiter offen, obwohl das Thermostat denkt, es ist geschlossen. Und die Heizung heizt und heizt und heizt und dann entwickeln sich in diesem kleinen Badezimmer auch gerne mal Temperaturen von 27 Grad.
Es ist also quasi eine dezentrale Heizung.
Ja, natürlich.
Heutzutage macht man alles dezentral. Verteilt, vernetzt. Also man heizt nicht dezentral, aber man regelt nicht zentral, man regelt
ja,
mobil.
Natürlich, das ist ja nichts anderes als die normalen Thermostate, die haben allerdings den Vorteil, dass man dort die Dinger programmieren kann und sagen kann, sag mal, zwischen 12 Uhr in der Nacht und 5 Uhr in der Nacht kann man den Raum auch mal auf 16 Grad runterkühlen lassen. Da muss man nicht unbedingt auf 21 Grad heizen. Hat den großen Vorteil, dass man nicht abends durch die Zimmer laufen muss und die Thermostate runterregelt.
Ein wertvoller Energiespartipp für unsere Hörer aus dem Bereich Service. Aber die eigentlich spannende Frage ist ja, läuft Doom drauf?
Bestimmt. Ein Display hat das Ding. Das wäre ganz praktisch, wenn man auf dem Klo sitzt. Da hat man das ja quasi in Reichweite. Wenn das Handy mal ausgeht oder mal vergessen wurde.
Okay, wenn ich so bei dir bin, dann installiere ich da überall Linux drauf.
Heute wollte ich ja unseren Raspberry in Betrieb nehmen, um meiner Tochter eine Folge Bibi Blocksberg vorzuspielen auf dem Fernseher. Und es gibt zwar die ZDF-Mediathek als App für den Raspberry, aber nicht die ZDF-TV-Mediathek. Das ist wohl irgendwie getrennt. Das heißt, die ganzen Kinderserien konnte ich da nicht mitgucken. Sauerei. An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp für unsere Hörer. Ich notiere es mir auch hier, dass ich es in die Shownotes schreiben kann. mediathekdirekt.de und hat quasi Zugriff auf sämtliche Mediatheken. Ein ganz einfaches Web-Frontend und dort kann man dann auch den Inhalt von Mediatheken runterladen. Ganz praktisch.
Als was?
Als MP4. Kannst du quasi direkt im Mang aufs Handy spielen, wenn du möchtest. Außer du hast ein Apple.
Ja, klingt ja erstmal gut.
Ja. Ja,
schön. Wissen wir das auch.
Wieder ein bisschen Service für die Hörer.
Ja, also ich hatte ja quasi schon meinen Pyjama an und war schon auf dem Weg mit einer warmen Honigmilch Richtung Schlafzimmer. Da checkte ich noch einmal meine Mails und fand eine von dir und meinte, Sebastian, lass uns reden.
Mir hast du geschrieben, du bist gerade aufgestanden.
Das schließt sich ja nicht aus.
Ach, ein typischer Sonntag in der Podcaster-WG.
Ja, that's why I'm easy.
Ja, easy like Sunday morning, der auch bei dir manchmal gerne, das geht ja bei dir fließend ineinander übergehend.
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.
Ach ja, Mensch, hast du wieder Thomas Morus gelesen?
Ich glaube, das war McFly oder so.
Ach, McFly. Dein Schuh ist offen.
Hallo, jemand zu Hause? Okay, denk mal nach, McFly. Denk nach.
Apropos McFly. Wir haben ja ein bisschen Rückmeldungen zu unseren letzten Casts bekommen. Und unter anderem halt auch von, den ziehe ich jetzt mal nach vorne, der stand nicht ganz hinten auf der Liste, aber da du mir die Überleitungsbrücke gerade baust, unter anderem von André McFly, also bei Facebook André McFly, der einen alten Cast gehört hat. Normalerweise kennen wir ihn ja aus dem Chat, wo er uns immer geistreiche und hilfreiche Informationen gibt, wenn wir ja durch Halbwissen glänzen, ist er quasi derjenige, der uns dann den passenden Link, korrigierenden Link meistens zukommen lässt und er war jetzt etwas erstaunt, er hat nochmal eine alte Ausgabe gehört, dass wir ihn einfach so erwähnt haben, obwohl er nicht im Cast drin war, also im Chat nicht drin war. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, nee, herzliche Grüße, lieber André, jetzt bist du wieder erwähnt worden. Obwohl du nicht gechattet hast, wir sind ja heute nicht live, wir haben uns heute mal dagegen entschieden. Oder eigentlich haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe mich einfach mal dagegen entschieden. Ihr wisst ja, die älteren Hörer unter euch, die wissen ja schon, die Konfiguration Netbook, Skype bzw. Mumble und Mixel, die hat's in sich. Mehrere Stunden Konfiguration sozusagen über 37 externe Soundkarten und ach ja, das will ich nicht nochmal machen. Also wir machen es einfach so jetzt quasi.
Diesen Rechner darfst du nie wieder abbauen, Sascha.
Nee, ich habe den Fehler, ich brauche ihn manchmal zum Arbeiten, das ist das Problem. Und das ist ja eigentlich ein Netbook und ist ja quasi als mobiles Gerät und nicht als Immobilie gedacht. Insofern muss ich es leider manchmal, naja. Aber ich habe es zum Glück innerhalb von wenigen Stunden hingekriegt, das Ding wieder anzuschließen, dass wir podcasten können. Also insofern. Joa. Gemeldet hat sich übrigens auch Marc Semper, Sebastian. Er hat sich sehr gefreut über die persönliche Widmung, die wir ihm in der Ausgabe 30b gemacht haben.
Ja, immer gerne doch.
Ja, wir bedanken uns immer noch für den CPC, beziehungsweise für die Amstrad-Konsole, die du uns gegeben hast. Habe ich letztes Mal eigentlich schon erzählt, dass ich die doch nicht an meinen grünen Monitor anschließen kann?
Nee, hast du nicht.
Ah, ich kann die übrigens doch nicht an meinen grünen Monitor anschließen.
Mach Sachen, Sascha, warum nicht?
Ja, die Stecker sind inkompatibel.
Aber, warum?
Ja, ich war auch ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ja, weil der Stromanschluss ist ja vorhanden. Also es ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man da so einen Monitor anschließt, aber... Ja,
das war dieser DIN-Stecker, dieser Runde da...
Ja, aber der ist irgendwie doch leicht anders belegt. Und da ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein S. Nee, wie heißt denn das? Nicht SVHS.
Kommt
rein. Super Video. Es gab diese... Ach, wie heißt denn dieser Anschluss? Um Himmels Willen. Jetzt könnte man André brauchen im Chat, der uns den Link gibt.
Betamax? Nein.
Nein. Du kennst ja diese Adapter von SCART auf Cinch.
Ja.
Und dieses etwas dickere Runde, was aussieht wie DIN, ist das S-Video? Ja. Kann das sein, S-Video?
S-Video kann sein oder RGB oder ich weiß es echt nicht.
Ja,
ich,
wo du quasi...
Die Frage hat mich jetzt aus der kalten Küche sozusagen ganz böse erwischt.
Da müsstest du quasi das Composite-Signal drin haben, also das Grau-Signal und die drei Farbsignale. Müsstest du irgendwie... Und eine Masse. Also müssten 5 Pins haben.
Ich dachte immer, Composite wäre mit Farbe, aber egal.
Ja, ist auch egal. Wir spielen uns hier was zusammen. Auf jeden Fall passt es nicht. Ich habe es probiert. Und da ich hier noch keinen Fernseher mit SCART oben stehen habe, daran arbeiten wir auch noch in unserem Podcaster-Studio, konnte ich die Konsole hier noch nicht in Betrieb nehmen, leider.
Also, liebe Zuhörer, solltet ihr die Kombination Original Schneider Grünmonitor und Atari GX 400 war es? Oder 4000?
Nicht Atari, Amstrad.
Amstrad. zusammen betreiben wollen in Kombination, das geht also nicht, haben wir gelernt.
Ja, vielleicht geht's mit einem Adapter, aber da arbeiten wir dran, wie gesagt.
Okay.
Und an dieser Stelle wollen wir Marc Semper, der hat jetzt eine längere Krankheit hinter sich und laboriert immer noch dran, mal gute Besserung wünschen.
Gute Besserung.
Gute Besserung, Marc.
Gute Besserung auch wieder Richtung Aachen. Wenn er raus ist, kann er es vielleicht hören. Schöne Grüße und gute Besserung.
Okay, das kannst du mir nach dem Cast mal erklären.
Ja, ein gelegentlicher Hörer.
Also, okay. Ja, gute Besserung auch von mir, gelegentlicher Hörer. Ich hoffe, du wirst, wenn du ausgebessert bist, zum Stammhörer. Zur Stammhörerin entwickelt sich eine junge Dame namens Anja. Du hast es auch gelesen, die Korrespondenz, ne? Du kriegst halt unsere E-Mails auch, die an info@sie-reden.de gehen. Übrigens, by the way. Und Anja ist wohl dabei, unsere alten Casts nachzuhören und hat uns dann auch darauf hingewiesen, dass das ab Nummer 16 irgendwann nicht mehr ging. Und ich weiß, dass Inka mir gesagt hatte, sie hat das gleiche Problem gehabt. Das habe ich damals
aber auch gesagt, ja.
Ach so, du hast mir das auch gesagt?
Ja, ja. Ich wollte halt nochmal unsere Hipster-Folge nachhören.
Ja.
Und das ging dann nicht. Und dann habe ich hier, glaube ich, sogar gemailt. Aber es.
Naja, ich weiß, dass Inka mir das mal irgendwann zugeraunt hat. Das habe ich aber damals auf weiblich-technischen Sachverstand geschoben.
Tja, da hat er sich wieder geoutet, ne? Hier 5 € in die Macho-Schweinkasse, du.
Wir haben nur das Rechercheschwein hier stehen, das knuddel ich hier gerade, aber wir brauchen noch ein Macho-Schwein dazu.
Der knuddelt 5 Minuten lang das Rechercheschwein.
Wir haben übrigens noch immer kein Trockenfleisch gekriegt.
Das Macho-Rechercheschwein. Jetzt hör auf, unsere Zuhörer hier so anzuschnorren.
Andere schnorren betteln um Geld und ich bettel um Fleisch. Das ist doch viel besser.
Fleisch, Geld, Macht.
Nee, Liebe. Auf jeden Fall, Anja wollte uns ja nachhören, das ging nicht, hat mich darauf hingewiesen, ich habe das jetzt mal alles nochmal geändert. Es gab eine interne Serverumbenennung bei unserem Hoster, was dazu geführt hat, dass die Folgen einfach nicht erreichbar waren. Sie waren noch da, aber sie hatten jetzt quasi einen anderen Pfad und konnten nicht mehr gefunden werden. Ich habe die jetzt aber alle, ich habe quasi eine Subdomain erstellt und habe die jetzt quasi alle mit dieser Subdomain verknüpft. Das sollte
und dann hast du ein grafisches Frontend in JavaScript geschrieben.
Natürlich.
Und
ich habe es in HTML programmiert.
Du hast es in HTML programmiert.
Ich liebe es, wenn Leute sagen, sie programmieren HTML.
Und das von dir als Nicht-Programmierer.
Ich habe früher Lokomotive Basic programmiert. Und
Tutut.
Tutut. Und ein bisschen Java habe ich mal gemacht. Im Rahmen meines Studiums. Und dann habe ich tatsächlich damals HTML-Seiten, wir hatten ja nichts, nur mit dem Texteditor erstellt, ohne what you see is what you get.
Sondern ohne so Weichei-Frontpage-Kram und DTP und...
Genau, ja. Das nackte HTML habe ich in den Editor
reingedroschen. Content und CMS.
Ja, hatten wir alles gar nicht früher.
Nee, damals, früher gab's ja nüchte.
Ende der 90er, gab's das alles noch nicht. Auf jeden Fall, Anja hat mich darauf hingewiesen, ich habe es geändert. Und Anja ist jetzt fleißig dabei, alte Folgen nachzuhören. An dieser Stelle, schön, dass wir eine neue Stammhörerin gewonnen haben. Also ich habe mich gefreut, was von Anja zu hören. Und tut es Anja nach. Schreibt uns gerne mal an info-reden.de oder bei unserer Facebook-Seite könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Ihr könnt uns auch auf unsere Speakpipe-Box sprechen. Schwieriges Wort. Das heißt, auf unserer Internetseite ist rechts quasi so ein Button, du redest. Da kannst du einfach draufklicken und im Laptop, Handy eingebautes Mikrofon sprechen und uns eine Nachricht hinterlassen. Oder du kannst uns auch anrufen unter einer Nummer, die ich jetzt vergessen habe. Hört sie im letzten Cast nach oder guckt auf unserer Facebook-Seite nach.
Ja, Google Plus,
ja? Ja, Google Plus. Wann sind wir bei Google Plus, Sebastian? Das war deine Aufgabe.
ja, ich habe hier erstmal einen Test-Account eingerichtet und nach 2 Tagen hat Google mich gefragt, ob ich keine Freunde hätte, ob ich einsam wäre. Also relativ wörtlich so, sind Sie einsam? Liken Sie doch, keine Ahnung, Spiegel Online oder Netzpolitik.org.
Ja, trollen Sie doch bitte mal hier. Und treten Sie dieser Impfgegnergruppe bei.
Die blenden mir ständig so eine Uhr ein. Die steht jetzt irgendwie auf 20% und die wird erst dann auf 100% gehen, wenn ich alles über mich eingetragen habe, inklusive Beruf und Kontonummer. Und solange ich nicht wirklich auch das letzte Fragefeld von Google ausgefüllt habe und noch Freigabe über meine Gesichtererkennung irgendwie gegeben habe, wird das auch nie anders sein.
Sowas Ähnliches hat Facebook auch.
Das ist so für uns zwanghafte Charaktere jetzt doch ein ziemliches Druckmittel irgendwie, weil man will ja, dass immer alle Balken auf grün stehen, weil es muss immer grün alles sein und nicht
rot. Die müssen so Badges und Achievements einbauen bei Facebook und bei Google.
Ja. So den transparenten Pelikan oder irgendwie sowas in der Richtung.
Ja, den Profiler Award.
Das gläserne Schaf.
Das ist ein guter Preis, Sebastian.
Ja,
müssen wir gleich mal registrieren, warte mal.
Das passiert auch sowieso schon.
Genau. Ja. Nee, was wollte ich jetzt bei Google? Ach so, bei Facebook, da gibt es eine ganz sinnvolle Neuerung, habe ich jetzt gesehen, du kannst quasi suizidgefährdete Freunde melden. Du kannst quasi, weil oft posten die ja irgendwelchen Quatsch bei Facebook, bevor sie, und du kannst dann irgendwie sagen, okay, das sieht nicht gut aus, das klingt nicht nach XY, und dann kann man da das Facebook melden, dann schreibt ein Facebook-Mitarbeiter die Person an, ob sie Hilfe braucht.
Das klingt nicht nach XY?
Ja, wenn man sagt, okay, Sebastian, der sonst so lebensfrohe Sebastian postet nur noch schwarze Bilder und keine Ahnung was und ich mache mir Sorgen um ihn. Und dann kann man das bei Facebook melden. Es ist ja eigentlich gar nicht mal so blöd, ehrlich gesagt. Also diese Social-Media-Geschichte so zu nutzen.
Ja, gut, okay. Also wenn ich jetzt nichts mehr ärgern möchte, dann schreibe ich der und der so und dann kommt das SWAT-Team vorbei.
Genau.
Swatten ist ja jetzt wohl auch irgendwie voll der Trendsportart, also vor anderthalb Jahren geworden oder sowas in der Richtung, aber jetzt kommt es wohl die ersten Urteile oder in Medien, also in großen Medien kommt es auch vor. Was hat der Kleine gekriegt? Ich habe es jetzt nicht mehr, ein 13-Jähriger ist irgendwie verurteilt worden, aber ich habe das Urteil vergessen, sowas Blödes.
Wie funktioniert das nochmal mit dem Swatten?
Also du rufst einfach bei der Polizei an und sagst, da habe ich Schreie gehört oder ich habe gesehen, dass da jemand eine Frau in eine Wohnung gezerrt hat. Und die Beamten werden das tun, was sie halt müssen, nämlich dann mit einem schwer bewaffneten Überfallkommando in deiner Wohnung auftauchen und dich unsanft auf den Boden drücken und mal kurz festnehmen. Und dann musst du sagen, nee, ich bin hier geswattet worden, wahrscheinlich von einem Typen, dem ich bei Counter-Strike zu oft gewonnen habe. Und dann, dann geht es wieder seinen Weg.
Ja, genau, das war der Auslöser bei Counter-Strike irgendwie verloren oder sowas. Das habe ich auch gelesen. Ist ziemlich krank, oder?
Das ist ziemlich krank, aber das gilt wohl so als so Streich wie eine brennende Papiertüte mit Hundekacke irgendwie vor die Tür zu legen und dann klingeln. Also ja, unter kleinen Jugendlichen, die noch nicht so richtig differenzieren können.
Das kann schon verdammt teuer werden. Also
das kann verdammt gefährlich werden. Ich meine, da kommen dann irgendwie 12 junge Männer auf Adrenalin mit entsicherten Schusswaffen in eine Wohnung. Das ist eine Situation, aus der sich einiges ergeben kann.
Ja, genau. Man weiß ja auch nicht, was man so in der Wohnung hat.
Das kann ja bei irgendwelchen Leuten auch dazu kommen, ja.
Ja, ja. Nee, stimmt. Also das verurteilen wir zutiefst.
Will man eher nicht haben. Nee, dann lieber die brennende Hundekacke.
Ja. Haben wir sowas früher mal gemacht, Sebastian? Brennende Hundekacke?
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir unmittelbar Streiche gegen irgendwelche Leute gespielt haben.
Wir haben auf jeden Fall.
Ich glaube, wir sollten jetzt mal das Thema wechseln, Sascha. Also aus unserer Kulturecke.
Aha, aha. Du willst nur nicht, dass ich das mit der Satellitenschüssel erzähle. Okay, Kulturecke.
Das war nicht gezielt. Das war betrunken, besoffen.
Wir waren so betrunken.
Wir waren noch so betrunken.
Und einer hat das Schaf festgehalten und das Video gemacht. Ja, nee, Kulturecke. Apropos Video.
Ja, genau, apropos Video. meine liebe Freundin hatte wieder eine wunderbare Idee für eine kulturelle Wochenendaktion. Und zwar läuft gerade hier im Gropiusbau in Berlin eine Ausstellung Stunde Null. Die Kunstbewegung Zero oder Zero oder Zero, habe ich es, glaube ich, auch ausgesprochen gehört. Von jungen Künstlern Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, die, sag ich mal, motiviert von dem Neuanfang nach dem Weltkrieg, also aus dieser Zerstörung raus und auch diesem einsetzenden Weltraum und New Age Kram heraus ihre sich gegründet hat und Kunst gemacht hat. Da kennst du bestimmt, diese Bilder, wo eigentlich nur Nägel drin gehauen sind, diese Nagelbilder.
Ja.
Die dann, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, dann einen anderen Schatten werfen. Also sie sehen quasi immer anders aus, je nachdem, weil nicht die Nägel sind quasi das bildbestimmende Element, sondern deren Schatten, ja?
Ja, ja.
Das haben wir mal in Kunst durchgenommen, bin ich mir ganz sicher. Oder ja, auch halt stimmt. So Sachen wie irgendwie einfach nur eine weiße Leinwand. Das ist, glaube ich, so ganz klassisch, diese berühmte weiße Leinwand. Oder einfach mal eine rote Leinwand.
Ich habe im letzten Video gesehen, da ist ein Typ hingegangen und hat sich eine Hipsterbrille angezogen und hat ein IKEA-Bild in einer Galerie ausgestellt und hat Leute befragt. Und ich glaube, den wenigsten ist aufgefallen, wenn ich das richtig gesehen habe, dass das ein Bild von IKEA war.
Das ist auch mal total schwierig mit der Kunst und gerade mit der modernen. Also wie gesagt, diese weiße Leinwand oder halt dann auch mal eine rote Leinwand oder halt so ein paar krakelige Striche. Einer, der hat dann halt einfach die Leinwand neunmal vertikal eingeschlitzt. Das sah sogar ganz cool aus. Das sah so aus wie so eine so Klauen von einem Tier, die er sich so reingegraben hätten.
Wie die Monster Energy Drink Dose.
Ja, so ganz in die Richtung ging das ungefähr. Und das gehörte halt auch dazu. Und ganz viel, was man jetzt eher, sag ich mal, an der Außenwand von architektonisch interessanten Gebäuden finden würde. Weißt du, einfach nur so Strukturen, aber in weiß. Also so eine viereckige Struktur, eine noppige Struktur oder so eine Struktur, die so aussieht wie so festgenietete Stahlplatten. Davon ganz viele. Und das einfach nur im Rahmen, so. Wo man jetzt sagen würde, das hätte jetzt irgendwie ein Malermeister gemacht, dem man gesagt hätte, mach noch das ein bisschen hübscher, so, hier die Wand. Und das aber halt als Kunst und dann auch so Sachen wie mit Kerzenflammen, die Leinwand ein bisschen eingerußt, so, ja. Und das war aber nicht nur halt diese Kunstwerke, sondern es war ein Konzept, eigentlich sogar eine richtige Marke. Die haben sich dann in den 60er Jahren irgendwie, gab's dann so ein Video, haben die sich auf so ein Kopfsteinpflaster Platz in so einem kleinen Nest gestellt und haben dann Flyer verteilt mit Zero ist gut für dich. Was ist Zero? Zero ist die Sonne, Zero ist rund, Zero ist gesund, Zero macht Spaß, so, weißt du? Und das waren aber eigentlich dann halt so ein lockerer oder gab es so ein Kernpersonal von Leuten und ansonsten ein lockerer Verband von internationalen Künstlern, also gerade aus den Weltkriegsländern, also so Italien, Griechenland, Holland, Deutschland, Österreich, Schweiz, so.
Das klingt nach einer ziemlich albernen Werbekampagne. Gab es auch Frühstücks-Zeroralien?
Oh. Also denen fehlt, also die haben das nicht ironisch gemacht. Die war, also in diesem, in dieser Dokumentation hieß es dann auch, also wir haben uns dann direkt im Museumsshop nachher noch so ein doofes Arte-Video dann noch gekauft, das ich mir für umsonst hätte angucken können, wenn ich dann vom Fernseher gesessen hätte. So kostet es 14 Euro. Danke. da wurde dann auch gesagt, dass die halt, das waren jetzt nicht diese rebellischen Künstler, sondern die waren wohl wohlerzogen und kamen bei den Eliten ganz gut an, so. Und die haben auch viel so gemacht dann nachher so mit Industriekram, also so Alufolie. Genau, der eine Typ, Mack hieß er, der hat sich dann komplett in Silberfolie gekleidet und ist in diese Haare gegangen und hat da Spiegel aufgestellt.
Hat der einen Bruder, der Muck hieß?
Und sein Bruder hieß E. Man nannte sie.
Daran, wir hatten mal zu Studentenzeiten eine Roboterparty. Warst du da zufälligerweise mit dabei?
Ich glaube, du hast mir Fotos gezeigt.
Total runtergeranzte Industrieruine, die kurz, ich glaube, eine Woche später gesperrt wurde, weil das Dach einsturzgefährdet war, unter dem wir da ordentlich gefeiert haben. Und in der ganzen Kleinstadt war dann die Alufolie alle, weil alle natürlich sich mit Alufolie eingedeckt haben, um halt sich als Roboter zu verkleiden. Ich hatte mich so ein bisschen borgisiert mit so einem Arm und hatte sogar noch irgendwie so einen astabilen Multivibrator gelötet, den ich mir dann um den Hals gehängt habe und so.
Einen arschstabilen Multivibrator.
Kannst du dich noch dran erinnern an den arschstabilen? Man könnte auch sagen, was? Schwingschaltung? Nee, wie heißt denn das? Kippschalter? Nee, Kippschalter ist wieder was anderes. Also eine blinkende Diode sozusagen.
Generator. Ja. Ja, also du hast dich quasi mit blinkenden LEDs vollgehangen und einen Dremel in die Hand genommen.
Und hat dann gesagt, ich bin Borg.
Widerstand ist zwecklos.
Widerstand ist zwecklos.
Und jetzt mach dich nackig.
Das Problem war, man konnte schlecht aufs Klo gehen, weil man einen Arm in diesem Ding drin stecken hatte, in dieser Prothese.
Aber und du hast dann Gedanken verloren, stell ich mir vor, jetzt den Dremel in den offenen Hosenstall reingeschoben.
Das tat weh. Als hätte eine Ratte hineingebissen.
Oder gar ein Salamander, um dieses Zitat zu Ende zu führen. Um das gerade noch abzuschließen, also mich hat es aus der Perspektive rausgereizt, also so eine aktuelle Künstlergruppe gibt ja so ein bisschen das Lebensgefühl dann auch der jungen Menschen wieder zu der Zeit, wo halt es mit der Raumfahrt losging. Dieses Video mit dem Mack, das hieß Telemack, das ist übrigens vom WDR kofinanziert worden. Ja, wahrscheinlich auch kohlfinanziert. Nee, das stimmt, das war früher.
Der war ganz am Anfang. 82.
Telemack ist irgendwann anders, glaube ich. Also er dann quasi nur mit Sandalen und halt einem silbernen Anzug, reflektierenden Anzug in der Wüste, wo er dann halt so Prismen und Spiegel und so sich bewegende Mobiles aus Chrom aufgehangen hat. Und auch so ein paar, das sah eigentlich aus wie Radkappen, wahrscheinlich waren es Radkappen. Aber Hauptsache Spiegel schön, weißt du? Und damit hat er dann halt rumgeworfen oder damit rumgewedelt und so weiter. Und das hatte schon so ein bisschen von so einem Pink Floyd Cover, so die Optik, weißt du?
Was machen Sie beruflich? Ich stehe in einem Alu-Anzug in der Wüste und wedel mit Radkappen.
Eine andere Aktion war, die habe ich nicht so ganz verstanden, da haben sie einfach mal kurz ein Auto gesprengt. Standen sie alle cool um so ein Auto rum irgendwie, alle so, auch so in Anzug, ja, solcher besseren Klamotten und dann gingen sie weg und einer hat einen Helm auf und dann war eine Minute gar nichts und dann flog das Auto in die Luft. Und dann kamen dieselben Leute wieder hin und beugten sich über das Auto und guckten sich das ganz begeistert an und hielten so einzige Trümmer hoch und diskutierten darüber.
Kennst du, es gibt ein Bühnenprogramm, in dem irgendeiner ein Kadett B zerlegt. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, als Bühnenprogramm?
Als Bühnenprogramm, der macht da quasi Musik. Also lässt die Türen dann immer so und dann hat er einen Vorschlaghammer, wo er im Takt auf diesen Kadett raufhaut und eine Kreissäge und fängt dann an, das Auto zu zerlegen auf der Bühne.
Das ist ja cool, das kann man als antikapitalistische Aktion machen mit einem Maybach.
Ja, genau. So viele Kadett Bs gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr.
Ich glaube, mittlerweile sind die wahrscheinlich genau wertvoller und seltener als ein... Na, wohl Kadett. Manta.
Man könnte auch diesen Deju nehmen. Kannst du dich daran erinnern? Das war doch eigentlich ein Kadett.
War das ein... ich kann mich nur an die Werbung von Deju erinnern.
Ja, hier mit diesem komischen Mund da.
Ach nee, nicht Deja. Deju und Du hieß das, glaube ich, immer, ne? Auf die Musik von Harry Belafonte, Banana Joe. Doch, wirklich, das war das. Deju, Deju und Du. Hm?
Echt?
Ja.
Deju, Deju. Doch, stimmt, genau. Ja. Ach, ja, Anja hat auch vorgeschlagen, als zukünftiges Thema, da müssen wir vielleicht mal drauf zurückkommen. Ich muss ja auch noch antworten. Ich bin noch nicht dazu gekommen, auf ihre letzte Mail mit hoffenweisen Vorschlägen, worüber wir noch reden können und Anmerkungen zu vergangenen Casts. Da hatten wir auch schon mal drüber philosophiert, dass wir das vielleicht machen wollen. Ein Cast über alte Werbelieder.
Ja, also das ist jetzt bei so einer ganzen Nostalgie-Podcasts oder Videocasts auch ein beliebtes Zwischenthema. Aber es ist auch ergiebig. Das ist unglaublich ergiebig. Wir brauchen halt bloß die ganzen Videos. Gibt's wahrscheinlich bei YouTube, ne?
Wir brauchen nur eine Gitarre und unsere Erinnerungen. Und dann können wir Lieder über Messner-Tee singen und
über andere Sachen. Und Nescafé.
Sie baden gerade ihre Hände drin. Ja, und nee, zwei. Also... Deju hat quasi den Kadett B irgendwann nochmal aufgelegt. Das ist eine koreanische Autofirma, die es gar nicht mehr gibt mittlerweile, aber sie haben wohl die Baupläne vom Kadett oder die Lizenz von Opel ganz günstig gekriegt, den Kadett nochmal aufzulegen. Und das müsste ein Kadett B oder C gewesen sein, den die da gebaut haben. Für billig Geld.
Okay. Joa. Ich dachte, das wäre irgendwie sowas. Ist das sowas wie, hier, da gab's doch auch ein Modell, das so quasi wie ein na, sag mal schnell. Nicht ein Corsa, ein Golfer. Capri oder so?
Keine Ahnung.
da haben dann die sich technisch damit auskannten, also bei uns in der Klasse haben immer gesagt, ja, das ist eigentlich die Plattform vom Golf, bloß von einem anderen Hersteller irgendwie zusammengebaut und mit anderen Extras versehen. Wahrscheinlich bei der Hutablage irgendwie billigeres Material verwendet oder so.
Den anderen Klopapierrollen-Schoner draufgesetzt.
Genau, und keine Telefunken-Blaupunktanlage, sondern irgendwie Deju.
Ich stelle aber gerade fest, wir sind genau die Richtigen, um über Autos zu reden, Sebastian.
Ich sag ja, das haben die Leute gesagt, die mir das erklärt haben. Ich gebe hier nur Sachen wieder, die mir... genau, wir machen nächstes Mal einen über Autos und Fußball.
Wie war es noch mit dem Abseits? Ich könnte einen übers Turnen machen. Ich habe ja beim Turnen moderiert und das mache ich schon seit 5 Jahren mittlerweile. Und inzwischen kenne ich mich sogar ein bisschen mehr aus als vorher im Turnen.
Gibt's da nicht
ein oder anderes hängen geblieben?
Den doppelten Felduntersprung mit Rittberger Abgang?
Die heißen gar nicht mehr so mittlerweile.
Wie heißen die denn jetzt?
Klaus. Das ist jetzt wirklich Wissen, Sebastian.
Sag mal ein Beispiel. Also
gibt's zum Beispiel
der Feldabschwung. Wie heißt denn jetzt der Feldabschwung?
Das weiß ich nicht.
Feldunterschwung, Feldaufschwung.
Die sind meistens nach den Turnern benannt, also nach dem Turner, der die Figur halt als erstes geturnt hat.
Ach so.
Es gibt zum Beispiel den Ginga-Salto, was nichts mit Alien zu tun hat. Aber deswegen kann ich mir das ganz gut merken. Das hat halt der Herr Ginga mal geturnt. Das ist ein, das müsste ich mich C-Element, D-Element oder sowas von der Wertigkeit, von der Schwierigkeit. So, jetzt habe ich das, jetzt begebe ich mich auf sehr wackeliges Eis, dünnes Eis.
Ja, herzlich willkommen.
Ja. Also wir reden besser nicht über Sport.
Nee, du wolltest eigentlich um was anderes reden, ne?
Sag mal, bist du jetzt mit deinem Kulturteil fertig, Sebastian?
Ich könnte noch gerade sagen, also das läuft im Martin-Gropius-Haus noch bis zum 8.6.
Und 2015?
Kostet 11 Eintritt unermäßigt, ermäßigt 8 Euro. Sind so 20 Räume und nochmal der große Saal in der Mitte. Also ich fand es jetzt ganz schön heftig. Also wir haben uns die letzten Stücke noch so ein bisschen in Eile angeguckt, aber mir tat schon der Rücken weh vom ganzen langsamen Rumstehen und Rumgehen und der alte Mann. Und es gibt auch, wie gesagt, bewegliche Sachen, also die damals schon gebaut haben, so mit Motor drinne. Das ist eigentlich so, früher konnte man sich noch nicht irgendwie Winamp mit, wie hieß das, Milkdrop oder Geiss oder sowas runterziehen. Geiss. Ja?
Gauss.
Um sich jetzt irgendwelche komischen psychedelischen wabernden Lichtmuster vor die Augen zu projizieren. Damals musste man das noch mit irgendwie Wasser, Elektromotor und Spiegeln und wahrscheinlich irgendwie Warta Glühstrahler 2000 irgendwie selber zusammenbasteln. Sowas gibt's da halt auch. Und halt diese ganzen Klassiker, weiße Leinwand, sag ich nur. Aber da das Original.
Die original weiße Leinwand. Das ist so wie die Reliquien in den... in den Altaren, mit den, was war's, 13, 16 Vorhäuten von Jesus, die alle für echt erklärt wurden.
Ja, ich meine, es ist immerhin Jesus, ja, muss man ja sagen. und es ist, glaube ich, auch interessant, wenn man mal sehen will, wie hat denn die junge, erwachsene Avantgarde in den Großstädten in den 60er Jahren so gelebt, weil es gibt ja auch so ein bisschen Dokumentationsfilme, wie gesagt, dieses Werk mit dem Telemach, wo man ihn am Anfang in einem Sportwagen durch eine Innenstadt heizen lässt, mit bestimmt total überhöhter Geschwindigkeit. Was dann gesagt worden ist nachher in der Dokumentation, ja, das haben wir gemacht, weil das lief ja im Fernsehen. Und Kunstfilme waren auch damals schon im Fernsehen was Außergewöhnliches, damit die jungen Männer nicht sofort wegschalten, weil die Männer hatten ja damals auch die Fernsehhoheit, die Auswahl, nicht über die Fernbedienung, weil die gab es ja noch nicht. Es gab damals nichts, ja, noch nicht mal Fernbedienung für Fernseher.
Da muss man aufstehen und umschalten zwischen den drei Programmen.
Genau, und damit, wenn die Frau umschalten will, egal, also dass wenn der Kunstfilm anfängt, dann der Mann sagt, nee, da lief ja gerade ein schnelles Rennauto, ich gucke mir den jetzt an und schalte nicht um, obwohl danach gesagt wird, es geht um Künstler. Das hat wohl auch funktioniert, sagt man.
Es könnte auch schon eine Ultraschall-Fernbedienung gegeben haben zum damaligen Zeitpunkt.
So eine Klicker-Fernbedienung vielleicht. Weißt du, so wie diese Klatschvorhänge. Das kann man ja auch mit so einem Klicker machen, irgendwie, so Klicker.
Du meinst, wie beim Yps, diese Gummihand?
Das meine ich jetzt nicht, aber das wäre auch eine coole Methode auf alle Fälle. Erfordert einiges an Übung. Diese Gummihand, das ist so ein extrem dehnbares Stück Plastik, das auch so ein bisschen klebrig ist. Ja, und Die Idee war irgendwie, man soll damit irgendwie über mehrere Meter hinweg sich zum Beispiel irgendwie Zeitschriften oder kleine Zettel aneignen können. Aber trifft mal mit 4 Metern.
So weit ging die gar nicht.
Wenn man sehr, sehr viel Schwung geholt hat.
Aber das mit den Zetteln hat funktioniert, das habe ich geübt. Das haben wir beide geübt, aber wir haben halt meistens nicht die richtigen Zettel getroffen, sondern irgendwelche.
Oder,
die,
oder überhaupt den Tisch oder nicht.
Ja. Ja. Ja.
Ach ja, auch lustig war, wenn es sich so um den Hals gewickelt hat und dann sich zusammengezogen hat. Das war auch mal ein tolles Gefühl, fand ich.
Damals gab es noch kein 50 Shades of Grey. Wir haben uns klebrige Patschehände um die Hälse gebunden.
Wie gesagt, es gab nichts
Sinnvolles. Ja, nee. Ich fand aber beim Fernseher meiner Oma total gierig, damals schon, als ich noch gar nicht wusste, wie das richtig funktioniert, der hatte keine Knöpfe, sondern Kapazitivsensoren sozusagen. Das waren eigentlich nur 2 Metallplättchen nebeneinander, wo quasi schon die leichte Spannungsänderung durch deinen Finger dermaßen verstärkt wurde, dass es gereicht hat, um den Kanal zu wechseln. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
So Sensortasten. Das haben wir auch mal
selber gebaut. Ja, so Sensortasten.
Das hat man in unserem alten Fernseher auch gehabt.
Wir haben sowas im Physikunterricht gebaut. Das musst du eine Transistorverstärkung hintersetzen und dann geht es.
Das haben wir phasenweise auch gesehen bei, warte, lass mich nicht lügen, bei Fahrstuhlknöpfen habe ich das mal gesehen. Und ich glaube sogar bei Fernbedienungen. Aber da gab es wohl irgendwie ein Problem, das langzeitstabil zu halten, weil die sind dann nach einer Zeit wieder verschwunden. Also irgendwann, bei unserem Fernseher zum Beispiel, war es dann so, dass er immer zwischen 2 Kanälen hat er immer hin und her geschaltet. Man konnte nichts machen. Also sogar Putzen hat nicht geholfen. Und das ist natürlich doof, wenn das ein Fahrstuhlknopf ist. Und der löst dann die ganze Zeit aus und der Fahrstuhl fährt unnötig zwischen 2 Fahrstühlen, Etagen hin und her. Das ist, das will ja keiner sehen, sowas.
Wenn du später so eine Ultraschallfernbedienung hattest, konntest du durch Staubsaugen auslösen. Das war auch immer lustig.
Und die Hunde freuen sich und die Katzen.
Ja, ich wollte immer mal damals mit der Ultraschallfernbedienung von diesem alten Fernseher in so eine Fledermaushöhle gehen.
Warum hast du es nicht gemacht?
Wir hatten keine Fledermaus. Wir hatten ja nichts.
Noch nicht mal Fledermäuse, ja?
Ja, noch nicht mal Fledermäuse. Mann.
Bin ich froh, dass wir jetzt 2015 haben. Das wird
eine Zukunft. Hier eine Scheißkindheit, oder Sebastian? Nein.
Kann man nicht. Das war schon ganz okay damals.
Ja.
Das war schon ganz okay.
Ja, es war okay.
Mit, also wir haben halt damals irgendwie, das ist ja heute auch noch, also bei mir ist es noch so ein bisschen so, dieses Gefühl, es tut sich halt unglaublich viel. Also damals war es dann irgendwie Fernseher und digitale Revolution, heute ist es irgendwie die Roboter und die auch wieder Informatikrevolution. Ist ja nicht vorbei, die, nicht die informatische Revolution, nennt man sie nicht, die digitale. Die Binäre?
Ja, das geht ja immer weiter.
Das, also, aber in was für einem Tempo?
Ja, dem letzten hatte ich irgendwie nochmal, oder was ist auch schon ein paar Jahre her, irgendwie eine Speicherkarte, SD-Speicherkarte, Micro-SD-Speicherkarte und eine Diskette nebeneinander gelegt und habe gedacht, dazwischen liegen mittlerweile auch fast 20 Jahre. Aber
und nichts ist mit anderen kompatibel.
Ja, ich hatte damals ein ZIP-Laufwerk, so als Zwischenlösung. Weil diese blöden Disketten sind ja immer beim vorletzten kaputt gegangen.
Ist dieses ZIP, war das so ein iOmega, so ein blaues?
Ja, oder? Ja, genau.
So ein dunkelblaues. Ist es bei dir auch kaputt gegangen? Weil ich hatte nachher einen ganzen Stapel von kaputten von diesen ZIP-Laufwerken bei mir liegen, die mir Leute geschenkt haben.
Nee, die gingen tatsächlich relativ lange. Also bis zum Schluss. Und ich hatte sogar damals ein internes verbaut. Das war halt irgendwie praktisch, wenn du auf einem Laptop Windows 98 installieren wolltest. Ein Laptop, der, sagen wir, kein Diskettenlaufwerk hatte und oder man irgendwie jetzt nicht Windows 98 auf 20 Disketten installieren wollte oder sowas.
Ach, das waren noch Zeiten. Gab es Windows 98 noch auf Diskette?
Ich glaube nämlich nicht.
Ich habe 3.11, glaube ich, von 12 Disketten installiert oder von 7, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist ja auch vollkommen Wumpe. Damals, zu dieser Zeit, da gab es ja auch schon irgendwie dieses Ereignis, über das wir heute reden wollen. Richtig, Sascha?
Richtig, Sebastian. Was hast du eigentlich so am 20. März gemacht?
gearbeitet. Aber auf dem Weg zur Arbeit, das fiel ja gerade so in die Zeit rein, da haben sich ja, ich glaube, Jupiter, Mars und Saturn in einer Reihe aufgestellt, richtig?
Im Zeichen des Wassermanns?
Im Zeichen des Wassermanns.
Ah, okay.
Und Jupiter war im 7. Haus des Mondes.
Ah. Ja, und Frieden und Verständnis.
Haben die Erde regiert.
Haben die Erde regiert.
Mystic Mensch, Crystal Mensch. Revelation. And the Mind's True Revelation. Aquarius.
Aber bevor wir übrigens weiter über unser eigentliches Thema reden, ja, wo du gerade Aquarius und Herr sagst.
Ja.
Der Benjamin hat ein Video online gestellt zur Convention Eberswalde mit Rainer Schöne.
Ei wei.
Ja, und ich habe mir jetzt auch nochmal bei YouTube einen Ausschnitt von Herr mit Rainer Schöne angeguckt. Das könnten wir auch mal verlinken.
Link so. Mal. Ich suche mal den Telemark bei YouTube raus. Gucken, ob es den gibt.
Und jetzt war ja übrigens auch wieder in Eberswalde die Retrospektive zum Tod von Leonard Nimoy dieses Wochenende. Da gibt's auch schon ein paar Videos auf der Raumschiff Eberswalde Seite. Wir werden es mal verlinken. Da gab's halt Lesungen, Vorträge und unter anderem einen Original-Dudelsack-Spieler im Schottenrock, der Amazing Grace gespielt hat.
Boah.
Ja, da ist mir beim Zugucken auch schon eine kleine Gänsehaut über den Rücken gegangen.
Wenn er mal was macht, dann macht das richtig. Das muss man einfach mal sagen.
Wahnsinn. Also ich denke mal, auf der Raumschiff Eberswalde Seite taucht auch noch das ein oder andere optische und akustische Erinnerungsstück an diesen Tag auf. Wenn wir jetzt auch gleich mal verlinken. So. Ja, wir können im Weltraum bleiben, denn am 20. März war natürlich die Sonnenfinsternis. Darauf wollten wir hinaus. Die fast komplette, bis zu zwei Drittel in Mitteleuropa zu sehende Sonnenfinsternis. Ich musste auf den Boden gucken, weil kurz bevor dieses kosmische Ereignis seine Bahn zog, ging natürlich die Sirene und der Pieper. Und wir mussten eine kilometerlange Ölspur von der Straße fegen und haben quasi nur nach unten geguckt.
Und diese Umweltverpester mit ihren Ölspuren immer. Unglaublich.
Aber man hat also gesehen, das Licht hat sich leicht geändert. Das war eine ganz merkwürdige Lichtstimmung sozusagen.
Es war fahler, richtig? Das Licht war fahler.
Ja, es war fahler.
Ich habe lange nach einem passenden Adjektiv gesucht als Vorbereitung auf diese Sendung. Eigentlich war das die hauptsächliche Vorbereitung auf diese Sendung.
Du hast dich
und dann ist mir das Wort fahl eingefallen.
Ausgezeichnet.
Ja. Ja, also was mir auch, also ich hatte ja eigentlich eine Sophie-Brille, also von der letzten Sophie noch, da kann man vielleicht gleich von erzählen. Und vor einem halben Jahr kam ein Kumpel und meinte, ey, leist mir deine Sophie-Brille, und ich so, ja klar, hier und so. Und was mir jetzt halt am 20. gefehlt hat, war die Sophie-Brille.
Ich hatte bei meinen Eltern irgendwo noch eine rumliegen, aber natürlich auch beim letzten Eifel-Besuch vergessen, sie mitzunehmen. Hatte ich auch keine mehr.
So ein Scheiß. Und dann habe ich mal so in die Sonne geguckt, aber das tat dann ziemlich weh, so nach zwei Minuten. Und dann habe ich aufgehört. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr.
Nee, wir hatten dann tatsächlich, was man ja nicht machen sollte, ein Schweißerglas. Aber ich habe auch nicht wirklich lange durchgeguckt.
Aber es stimmt, also es war wirklich eine Sonnenfinsternis, die haben uns nicht verarscht.
Nee, das war tatsächlich eine.
Gott sei Dank. Wir haben euch im Auge, ja? Also wir überprüfen das. Wir sind nicht, also uns kann man nicht alles erzählen hier, ne?
Ich habe ja darauf gewartet, dass die Nazis dann kommen, die auf der Rückseite des Mondes sind, aber die haben sich auch mal noch ein bisschen Zeit gelassen, bis zur nächsten Sonnenfinsternis wahrscheinlich.
Echt? Keine Nazis auf der Rückseite? Wenigstens ein paar Pegida-Demonstranten?
Die könnte man meinetwegen hinter den Mond schießen, ja. Aber das leider auch nicht. Nein, was wollte ich denn jetzt sagen, Sebastian? Du hast mich jetzt mit deinen Pegidas rausgerissen irgendwie.
Der war gut, ne? Ja, den schreibe ich mir mal auf für mein Buch.
Oh, hast du denn schon eine Handlung für dein Buch? Vielleicht irgendwelche Charaktere, die in eine Situation geraten? Was macht denn so dein Roman, Sebastian? Hast du vielleicht schon ein Konzept?
Jetzt bring es auch zu Ende.
Ich weiß nicht mehr, wie das gestartet
hat. Er hat die Pointe vergessen. Wir verlinken dieses Video, das soll euch mal richtig von richtig, richtig original Profis, das mal angucken könnt, diesen Gag. Das war jetzt nur so ein kleiner wie nennt man das? Eine Hommage sozusagen. Eine gescheiterte Hommage.
Eine sehr Hommage. Gescheiterte Hommage.
Fromage.
Fromage. Hast du mitgekriegt,
Bagage.
Dass in einzelnen Schulen die Vorhänge zugezogen wurden, damit die Kinder ja nicht in die Sonne gucken?
Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Ich war auch auf einer Schule in dem Zeitpunkt. Ach so, hat man es gemacht, ja? Damit die Kinder sich nicht verletzen, weil wir in die Sonne gucken.
Genau.
Weil das ist ja sonst auch mal ständig.
Ja. Man konnte ja nicht sicherstellen, dass die Kinder nicht in die Sonne gucken.
Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es war genau, also ich habe jetzt vom Maß des Unwohlseins keinen Unterschied gemerkt, wenn man normalerweise in die Sonne guckt. Ob man sich da zwingen kann, irgendwie mit eiserner Willenskraft die Augen offen zu halten und sich nicht wegzudrehen, das weiß ich nicht. Vielleicht können Kinder das noch. Ich konnte es nicht. Ich wollte es auch nicht. Ich habe es nicht so richtig versucht. Mir ist eingefallen, was du sagen wolltest.
Ja, mir ist eingefallen, was ich sagen wollte. Ich habe mich gerade versucht, einen Versuchsaufbau aufzubauen.
Gottes Willen.
Ja, und dabei wurde ich gestört durch den Einsatz. Ich habe nämlich irgendwie bei Facebook gesehen, dass man das mit einem teilweise oder zum größten Teil abgedeckten Spiegel mit einem Loch irgendwie an die Wand projizieren könnte. So eine Art Lochbildkamera mäßig oder sowas.
Dazu reicht schon einfach ein Stück Papier mit einem Loch drin. Aber egal.
Ja, aber man muss es ja wieder zurückwerfen auf die Wand sozusagen. Also ich wollte es so einfach beobachten.
Also du machst ein Stück Karton, machst da ein Loch mit einer Nadel und hältst es über ein anderes Stück Karton. Und dann siehst du auf dem unteren Stück Karton die Sonnenscheibe.
Das sagst du mir jetzt, Sebastian.
Was weiß man? Also das waren, glaube ich, so irgendwie fast nicht auf die heiße Herdplatte das Erste, was mir meine Eltern beigebracht haben.
Also da ging die Sirene, da musste ich ja raus. Aber so wollte ich das halt beobachten und das hat dann, wie gesagt, nicht so ganz geklappt.
Man kann, glaube ich, auch einfach seine Brille rußen, komplett, und dann mit der Nadelspitze den Ruß ein bisschen auskratzen. Dann projiziert man sich die Sonne quasi direkt auf die Netzhaut.
Das ist auch eine gute Idee. Das mache ich dann nächstes Mal.
Ich sprühe heute über vor guten Ideen. Mal gucken, was passiert, wenn ich meine Hand in dieses Flamme halte.
Also, du willst mir damit sagen, du hast reingeguckt.
Ich hab das mal kurz gemacht, ja. Ich hab mir eine Visitenkarte hier, unsere Sirenen-Visitenkarte genommen.
Was?
Du hast ich hab noch 98 Stück davon.
Ach so, dann ist gut.
Und dann ging das dann, ja.
Ja, das scheiterte auch ein bisschen daran, dass wir auf der Seite, die von der Sonne beschienen wurde, doch relativ viele Bäume vom Nachbarn aus stehen haben und dass ich quasi auch nicht genug Lichteinfall hatte, um da irgendwas zu projizieren.
Genau, liebe Hörer, die in einem restlichen Dreiviertel, also jetzt quasi nicht genau im, lass mich nicht lügen, Nordosten von Deutschland lebt, oder im mittleren Osten von Deutschland, der Rest hatte, also wir hatten blauen Himmel quasi, wollte ich sagen.
Ja,
also
wir auch, hatten aber Bäume Himmel. Halt vom Fenster.
Wunderschöne, kaum Wolken am Himmel, wir hatten prinzipiell eine gute Aussicht auf die Sonne.
Ja, das stimmt.
Da habe ich gedacht, oh Mann, ist das geil hier.
Es soll ja auch Leute geben, die sind extra irgendwo in den Norden gefahren und standen dann dort vor bewölktem Himmel oder unter bewölktem Himmel.
Weil man im Norden noch mehr Finsternis sehen konnte als im Süden oder weswegen?
Ja, sehen sollte eigentlich.
Sehen sollte.
Wenn der Himmel frei gewesen wäre, hätte man vielleicht mehr gesehen.
Aber es wäre auch im Norden keine totale gewesen, richtig?
Ich glaube irgendwo auf den Färöer-Inseln oder sowas.
Da echt?
Ja.
Boah, naja, wir haben ja schon mal eine gesehen. Davon wollten wir ja, glaube ich, auch mal irgendwie.
Genau. Apropos extra irgendwo hinfahren, um eine Sonnenfinsternis zu sehen. Es gab ja schon mal eine in Mitteleuropa sichtbare totale Sonnenfinsternis, nämlich genau am 11.08.1999. Davon wollen wir jetzt einfach nochmal berichten, weil wir berichten ja in unserem Podcast darüber, was uns so in unserer Kindheit und Jugend und späterem adulten Erwachsenensein passiert ist. Und unter anderem.
Also eigentlich wollte man drüber gucken, was wir im Fernsehen geguckt haben. Und nicht, aber es hat irgendwie mit Raumfahrt zu tun, im weitesten Sinne. Science-Fiction hat mit Raumfahrt zu tun und deswegen ist das irgendwie okay.
Richtig. Ich habe schon noch ein paar Science-Fiction-Themen hier auf meiner Liste stehen, die können wir danach noch abhandeln. Genau, auf jeden Fall, damals habe ich ja schon studiert. Du müsstest auch studiert haben, Sebastian, zu der damaligen Zeit.
Meine Erinnerungen an diese Zeit sind merkwürdig verschwommen, aber ich glaube ja.
Oder warst du schon fertig?
Nein.
der war gut. Ja, nee, also da haben wir tatsächlich offiziell und tatsächlich noch studiert, 1999. Ich habe dort ziemlich viele schwäbische Kommilitonen gehabt. Das war quasi bevor Berlin schwabisiert wurde, war quasi die wunderschöne Stadt Mittweida in Sachsen.
Dran,
ja.
Mit
damit zu tun hatte, dass man Medientechnik nur in Stuttgart und in Mittweida studieren konnte und alle, die in Stuttgart nicht angenommen wurden, dann nach Mittweida gegangen sind.
Dafür gab es aber auch Tannenzäpfle Bier in Mittweida, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt das, Sascha?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe immer Eibauer getrunken.
Mit einem kleinen I und großes Bauer, oder?
Das kam aus Löbau, kann das sein? Aus Sachsen?
Löbau an der Strumpf bei...
Also ich trinke ja immer gerne Schwarzbier.
Ich bezahle für mein Bier.
Oh. Wenn ich das Macho-Schwein kriege, dann brauchst du aber das Wortspiel Schwein.
Du hast vorhin auch so ein ganz furchtbares mit den Cero-Ealien. Das werde ich noch in Jahren werde ich das noch vorhalten, Sascha. In Jahren. Wenn du es am wenigsten erwartest.
Kennen Sie diesen Pinguin? Auf jeden Fall sind wir dahin da wir jetzt ziemlich viele Kommilitonen dort und auch Freunde in Stuttgart dann hatten oder in Esslingen bei Stuttgart. Sind wir dann quasi dahin gefahren, hat er gesagt, Mensch, lass uns doch die Sonnenfinsternis bei meinen Eltern gucken. Und dann haben wir uns tatsächlich auf den Weg nach Schwaben gemacht. Und der war auch schon sehr abenteuerlich, Sebastian. Ne? Damals in dem kleinen Corsa, wie viele Leute haben wir da drin gesessen?
Ich meine, wir
komplett voll gewesen sein.
Wir wären voll aus. Haben wir nicht noch jemanden aufgegabelt, irgendwie in Stuttgart oder so?
Wir haben in Stuttgart gepennt. Oder in Esslingen. Nee.
Wir sind abends
angehalten worden. Das weiß ich noch.
Wir sind von der Polizei angehalten worden. Wir mussten blasen.
Ja, ich musste blasen.
Du musstest blasen. Genau. Aber ansonsten, ich meine, ja klar, also das Erwähnenswerteste neben der Sonnenfinsternis an sich ist natürlich irgendwie zwei Bundesländer komplett verstopfte Straßen zu haben. Das kennt man ja sonst eigentlich auch irgendwie nicht. Ich meine, also irgendwann, man weiß irgendwie nach 100 Kilometern auf der Autobahn, okay, meinetwegen, aber das ganze Netz war so.
Im Vergleich zu der letzten Sonnenfinsternis war die damals 99 ein totaler Hype. Da wurden ja auch im Vorfeld überall diese Sophie-Bries verkauft. Ich weiß auch, dass das Radio ständig nur Total Eclipse gespielt hat und
Sonnenfinsternissen noch cool und danach sind sie total kommerzialisiert worden. Das war echt total scheiße.
Das war echt der totale Sonnenfinsternis-Kommerz damals.
Wann waren die letzte davor? War die 1812 oder was?
Ich weiß es nicht.
Aber es ist wirklich selten, dass man mal eine in Deutschland hat, muss man ja auch mal sagen, ne?
Ja, ja. Und da war es wirklich so, dass sich quasi der komplette Norden auf dem Weg in den Süden gemacht hat, um dort die Sonnenfinsternis zu gucken. Ich weiß auch, dass viele so nach München gefahren sind.
Also wir waren so am äußersten Rand, wo es noch ging. Gibt ja dann immer diese tollen Landkarten mit den schwarzen Streifen drauf.
Genau.
Wo man die Sonnenfinsternis halt komplett total sehen kann. Und da sind wir da halt, haben wir halt ganz unehrgeizig so den obersten, südlichsten nördlichsten Zipfel halt rausgesucht von.
Ja, was auch damit zu tun hatten, dass wir da bei Esslingen halt eine Unterkunft hatten.
Genau.
Das hat sich so ergeben. Die Straßen nach Süden, auf der Straße nach Süden. Die Straße nach Süden war auf jeden Fall extrem voll. Das weiß ich noch.
Wir sind durch die Nacht gefahren, das weiß ich noch. Und
atemlos
da war schon
die Nacht
recht
auf der Straße
heftig.
Nach Süden.
Genau. Atemlos, weil wir so viel geraucht haben im Auto.
Ja. Ich weiß noch, dass ich ja damals diesen grünen Corsa Joy hatte. Mit dem Faltdach.
Von deiner Schwester geerbt, richtig?
Nee, von meiner Mutter geerbt.
Von der Mutter.
Genau. Und die hat es ja damals ohne Radio geordert. Ich habe dann so ein Billigradio nachgebaut, was sich immer... Das war irgendwie nicht temperaturstabilisiert. Das heißt, wenn das Auto wärmer wurde, verstellte sich der Radiosender. Das war immer total lustig.
Ja, und das ist total lustig, wenn es dann ständig immer tsch gemacht hat. Wir haben uns weggeschmissen vor Lachen.
Und ich habe ja selber dann irgendwie die Kabel da irgendwie mehr oder weniger durch den Mittelraum bis nach hinten gelegt zu den Billigboxen. Und das war ja so die aufkeimende Zeit der Handys, so 99 rum. Und wir hatten ständig irgendein Handy, was gesägt hat.
Das waren immer so Nokia-Handys, diese etwas länglichen, rundlichen, die, ja.
Ja, ja, genau. Wir hatten ständig dieses GSM-Sägen drin.
Das habe ich immer noch... Wenn ich das auf den Schreibtisch lege, immer fängt das an zu piepsen. Wenn ich es ablege, jetzt frage ich schon, ob das irgendwie weiß, dass es hingelegt worden ist und dann heimliche Dinge hinter meinem Rücken tut.
Und dann sagt, verdammt. Beachte mich,
lad mich, fütter mich. Ja, und ich kann mich daran erinnern, wir haben, glaube ich, auf der Kassette haben wir gehört, wie hieß das noch, die Galaxy Dance Party? diese Compilation da mit
dieses Star Trek.
Da war Raumschiff Edelweiß, glaube ich, drauf.
Okay. Das könnte die Zeit gewesen sein.
Das muss, glaube ich, sein.
Von Sat.1 rausgegeben, glaube ich, oder? Mit immer so Star Trek-Zitaten dazwischen?
Ja, so mit Einspielern, teilweise aus diesem Bildschirmschoner entnommen, offensichtlich.
Ich weiß ja, das ist dann irgendwie faszinierend. Nur ein hohles Rohr.
Das kann sein, dass das war, ja. Ich google mal gerade, ob ich die Trackliste finde. Dann können das die heutige Jugend vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Wenn ich jetzt gleich hier irgendwelche Titel sage, die kein Schwein kennt. Nee, ein paar von denen muss ich sagen, zum Beispiel dieses, kannst dich noch, the chills that you spill down my back keep me filled with satisfaction has just begun. Genau das. Das habe ich im letzten noch. Das läuft noch. Das gibt's noch. Das gibt's sogar im Original und als Remix. Gibt's das noch in angesagten Underground-Internet-Radio-Piratensendern? Du wirst es noch gespielt.
Spaceman war da, glaube ich, auch drauf, oder?
Always wanted you to go into Spaceman? Das war aus dieser Werbung, ne? Aus dieser Jeans-Werbung?
Ich weiß gar nicht.
Jetzt zeig mir nicht die Tracklist, du scheiß Internet.
Dämliches Internet, das gab's damals auch noch nicht.
Blödes Internet. Hätte man gewusst.
Ach doch, das gab's damals schon, ja.
Hätte man es früher schon gewusst, hätte man gar nicht mit angefangen.
Auf jeden Fall, kannst du dich dran erinnern, wir haben dann angehalten beim, war das ein McDonald's oder Burger King?
Wo du was ein Pizza hat oder ein Kentucky Fried Chicken?
Mitten in der Nacht, um noch mehr zu nennen, um keinen Ärger zu bekommen. Und es war, wir dachten, wir wären in Westfalen, was so die Bedienung anging. Das war doch die langsamste Bedienung ever, die ich je erlebt habe in einem Schnellrestaurant.
Daran, mein lieber Sascha, habe ich absolut null Erinnerungen.
Da müsstest du derjenige gewesen sein, der im Auto gepennt hat, während ich Essen geholt habe.
Die Beschreibung scheint mir treffend zu sein. Auf mich.
Ja, auf dich, das weiß ich noch. Ja, dann sind wir dann irgendwann nachts in Stuttgart angekommen, haben uns natürlich verfahren, weil Navis gab's damals noch nicht.
Total übermüdet, mit Snap, ja. Exterminate im Hintergrund. Exterminate! Exterminate! So ungefähr ging das dann. Dazu noch irgendwie dieses Sägen von den Nokia-Handys und das Sägen von dem Motor von dem Corsa und diversen Schnarcheinlagen. Und dazu Exterminate!
Und dann ging die passende Disco-Beleuchtung dazu nämlich an.
Du hast ja schon auf den Knopf gedrückt, so ein Kippschalter am Armaturenbrett umgelegt und das Schiebedach ging auf und eine Disco-Kugel fuhr hindurch.
Ja, und draußen ging das Blaulicht an und wir mussten anhalten und ich habe den Polizisten dort nur noch nach dem Weg gefragt dann, weil nachdem ich dann gepustet habe.
Da wolltest du wenigstens was zurück haben, ne?
Genau.
So von wegen, jetzt habe ich Ihnen eine Auskunft gegeben über meinen.
Wo wir einmal hier so gemütlich beisammen stehen, sagen Sie doch mal bitte, wie ich da und da hinkomme.
Sie haben doch hier nichts zu tun.
Genau. Und dann hat er uns dann irgendwie noch eine Wegbeschreibung gegeben und dann, da war das Wetter noch einigermaßen in Ordnung. Und am nächsten Tag, am Tag der Sonnenfinsternis.
Ah, ich weiß, wo du hinaus willst. Ja.
Im kompletten süddeutschen Raum. Dermaßen geschifft.
Wir hingen natürlich schon am Tag vorher immer so an den Nachrichtenwetterstationen so dran, so von wegen, wie ist das Wetter in Süddeutschland? So hier, nie war die Satellitenfotokarte nach den Nachrichten spannender als an diesem Abend, ja. Und ich hatte mir sogar noch als Vorbereitung, es gibt ein Programm, das heißt Xefem für den PC und da kann man, das ist sogar Open Source. Und da kann man sich den Nacht- oder Taghimmel anzeigen lassen. Und da habe ich mir extra noch auf einem Farbdrucker den zu erwartenden Horizont quasi ausgedruckt. Weil man kann ja auch teilweise dann die Sterne und Planeten sehen, wenn die Sonnenfinsternis total ist. Also die helleren von denen. Und das war auch, wir hatten uns echt vorbereitet. Wir hatten alle so viele Brillen gekauft. Oder irgendwie
mehrere.
Geklaut oder mehrere. Also pro Person so 2-3 Stück. Weil man wollte ja immer noch diesen tollen Trick machen, nee, das habe ich mich total verrannt. Ja, genau, also so war das dann.
Einen tollen Trick?
Nee, das ging
noch ein Trick auf Lager.
Ich habe es gerade mit diesen scheiß Polarisationsbrillen verwechselt da.
Ach so, genau. Nee, wir hatten, glaube ich, also für unsere Fotoapparate jeweils einen mit, eine Sophie-Brie, für uns jeweils zwei. Und für den Fall, dass uns jemand noch anhaut, auch nochmal eine mitgenommen oder sowas. Also wir waren gut ausgestattet.
Hast du mal eine Sophie-Brille?
Und dann war ja
das Wetter.
Das Wetter
wechselhaft, launisch. Scheiße. Ja, es war wechselhaft, ne?
Also wir waren über wechselhaft impliziert ja, dass mal die Sonne geschienen hätte.
Hat sie.
Ja?
Wir haben doch nachher noch das Wolken. Also wenn ich mich ans eins erinnere, liebe Zuhörer, vielleicht kennt ihr den Film, ich glaube Twister hieß der, von diesen verrückten Meteorologen, die immer genau in die Mitte von einem Hurrikan reinfallen wollen. Also du musst ja überlegen, bei uns war es genau umgekehrt. Es gab ein Loch in den Wolken.
Genau.
Das bewegte sich quasi mit Windgeschwindigkeit irgendwie über uns und seltenst in dieselbe Richtung wie die Straße, auf die wir gerade fuhren. Also wenn sich das bildlich vorstellen kann, ja. Und dann guckten wir immer dann halt aus den Autofenstern raus, nach allen vier Seiten so, wo kann man jetzt irgendwie die Sonne sehen? Kommt da vorne, genau. Scheint da nicht, sieht man da nicht Sonnenstrahlen irgendwie so auf dem Boden filtern, fahr mal dahin so. Aber gleichzeitig waren ja alle Straßen auch komplett zu.
Richtig.
Mit langsam fahrendem Verkehr. Also es war noch nicht der komplette Infarkt. Der kam dann erst zur Sonnenfinsternis selber. Bis kurz vorher haben natürlich alle Leute versucht, noch irgendwie wohin zu kommen, wo man sehen kann. So.
Und das Zeitfenster war natürlich auch nur kurz, wo man dann irgendwie anhalten
Stunde
konnte.
Oder so, ne? Sehen. Kann das sein? 20 Minuten?
Also die Zeit saß uns im Nacken und wir mussten einen Spot finden, auf dem wir einigermaßen in den Himmel gucken konnten und keine Wolken zwischen uns und der Sonne hatten. Und das gestaltete sich doch ziemlich schwierig an diesem Tag.
Ja,
im August.
Aber ich kann mich noch erinnern, es hat wenig halsbrecherische Manöver gegeben. Du hast es sehr souverän gemeistert als Fahrer.
Ja, stimmt. Und dann haben wir uns irgendwie auf, wir waren irgendwie auf drei Autos verteilt.
Wir haben uns auch irgendwelchen Leuten für getroffen, ja. Ich überlege die ganze Zeit, wem? Liebe Zuhörer, falls ihr das wisst.
Mit Markus und seiner Familie, wo wir untergekommen sind.
Ach so.
So viel kann man auf jeden Fall sagen. Er saß quasi mit seiner Familie in einem Auto, glaube ich, und wir saßen bei unserem Auto und da war noch ein drittes Auto unterwegs. Und wir hatten uns irgendwann getrennt und waren natürlich durch Handys doch miteinander verbunden. Und dann haben wir auf irgendeiner Wiese gestanden. Wir sind quasi so mehr oder weniger von der Straße einfach runter, haben uns da hingestellt zu den anderen 1000 Leuten, die da standen. Und alle starrten in den Himmel und sahen nicht sehr viel, weil da waren halt dummerweise Wolken und dieses eine Loch am Himmel war dann halt ein paar Kilometer weiter. Es war echt ein totaler Reinfall im Grunde genommen.
Es geht, also ich weiß hundertprozentig, dass ich die Sonnenfinsternis gesehen habe. Die Perlenschnur. Und ich habe auch ein Foto davon als Beweis. Hast du das anders in Erinnerung, Sascha? Mach mich nicht schwach.
Ich habe das echt anders in Erinnerung.
Warst du in einem anderen Auto gesessen? War das vielleicht eine andere Sonnenfinsternis? Wer bist du überhaupt?
Ja, die Erinnerung nach so vielen Jahren spielt einem ja auch gerne mal Streiche, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts gesehen habe. Also es wurde schon dunkel. Das kann man mit Fug und Recht behaupten.
Es wurde dunkel. Es wurde auf alle Fälle dunkel.
Aber du hast, ich hab die Sonne nicht wirklich gesehen. Also klar, sie war hinterm Mond, aber
die sollte man ja auch nicht sehen. Die war ja verdunkelt.
Ja. Genau. Aber die Wolken waren über uns. Wir haben nichts gesehen, Sebastian.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich was gesehen habe.
Ich weiß, dass irgendwer noch rief, der stand irgendwie in München im oder am Olympiastadion beim Public Viewing.
Sascha, ich weiß nicht mehr, wie es war. Angeguckt. Wir haben uns den Anfang haben wir nicht gesehen, aber dann, als die schon am Gange war, da konnte man kurz mal was sehen.
Das kann sein, mal ganz kurz.
Ja. Vielleicht war es nur ganz, ganz kurz, ja.
Aber das muss man sich mal wegtun. Was für ein Aufwand für 10 Sekunden Sonnenfinsternis.
Aber wir können ja kurz beschreiben, wie das war, als die Dunkelheit kam. Wenn Darkness rose.
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, Sebastian.
Die Vögel haben aufgehört zu singen. Oder ist es auch nicht meine eigene Erinnerung, sondern habe ich bloß von anderen Leuten irgendwie einreden lassen.
Angeblich sollen ja die Vögel aufhören zu singen und die Kinder anfangen zu schreien, wenn es plötzlich dunkel wird.
Ich weiß, ich habe ziemlich geschrien.
Ja, daran kann ich mich erinnern, Sebastian.
Aber das ist ja normal eigentlich. Das mache ich auch bei Mondfinsternissen und dienstags.
Eigentlich immer, ja.
Ich sehe gerade, dass ich mein Fotoarchiv nur bis 2000 archiviert habe. Davor ist alles unsortiert. Ja. Davor also ich kann ein bisschen dauern. Erzähl mal irgendwas. Hast du noch was in Technik-Ecke, Sascha?
Davor ist alles noch auf Bändern oder auf 8-Zoll-Disketten.
Ich habe noch ein paar Kupferstiche von mir als Baby, kurz nach der Geburt.
Also du hattest wirklich denn für dein Schulprojekt hast du auf Bänder archiviert, ne? Noch ziemlich lange.
Das stimmt. Also wir hatten dann als Schulprojekt, das passt jetzt eigentlich wenig, aber wir hatten eine Anwendung in der Schule, die es erforderlich machte, täglich irgendwie 20 Megabyte Daten zu archivieren.
Und das war damals viel.
Es waren, glaube ich, auch nur 2 Megabyte, aber es kam dann irgendwie so viel zusammen.
Das war damals viel.
Das war damals viel. Es kam jedenfalls eine ganze Menge zusammen. Wir hatten dann diese richtigen Bänder. Also wirklich nicht irgendwie Zip-Drive oder so, sondern ein Band in einer Kassette. Was so ähnlich war wie so ein Duct-Tape. Vielleicht war es sogar ein Duct-Tape. Ich weiß es nicht mehr. Und das die war Dinger, die, es wurde ja empfohlen, die alle 2 Monate einmal komplett durchzuspulen. Also wenn du einmal archiviert hast, dann darfst du es nicht einfach in den Tresor legen, das Band, sondern musst es alle 2 Monate rausnehmen und einmal ganz vor und einmal ganz zurückspulen. Ist das nicht toll?
Das ist ja
ist super. Das nicht wahnsinnig convenient? Ist das nicht unheimlich datensicher auch?
Diese DAT-Dinger sind ohnehin nicht unbedingt datensicher gewesen. Ich weiß, dass wir eine Zeit lang DAT-Aufnahmegeräte hatten beim Radio. Und die Dinger waren A, schweinelaut und B, hast du ständig digitale Artefakte drin gehabt. Weil ich weiß auch nicht, wer das wirklich für eine sinnvolle Idee hält, ein digitales Bandmedium einzuführen, wo man dann trotzdem noch hin und her spulen muss, um an die richtige Stelle zu geraten. Also total absurd. Also von der Mechanik her waren die DAT-Geräte alle total anfällig. Und ich weiß noch, dass die auch extrem laut waren. Das heißt, du warst auf einer Pressekonferenz und hast so gedacht, ach, die letzten 5 Minuten brechen so langsam an. Du kriegst es ja so mit. Mach dich schon mal fertig für den Frageteil. So. Also schaltest du schon mal langsam dein Aufnahmegerät an. Mittlerweile geht das ja alles, gut, dauert mittlerweile auch wieder alles länger, weil alles booten muss mittlerweile wieder. Es gab ja mal eine kurze Zeit, wo alles sofort funktioniert hat. Also habe ich dann angefangen, mein DAT-Gerät anzuschalten und dann hat das Ding erstmal hin und her gespult. Warum auch immer, völlig unmotiviert, hat einen Wahnsinnskrach gemacht dabei und alle guckten mich immer an. War natürlich totenstill sozusagen. Und dann fängt das Gerät an, da rum zu brumsen die ganze Zeit. Total dämlich. Und du hast halt wirklich diese digitalen Artefakte drin gehabt. Und einer, der mit mir zusammen studiert hat, der war totaler Verfechter von DAT. Der hat seine ganzen CDs auf DAT kopiert und die CDs verkauft. Ich weiß nicht, was er jetzt mit den DAT, aber ich glaube nicht, dass er die noch hat, ehrlich gesagt. Also ich habe nie den Vorteil gesehen.
Er hat wahrscheinlich irgendwie einen ganzen Raum voll CDs auf eine einzige Festplatte kopiert und den Raum danach weggeschmissen.
Das war ja nicht die Festplatte, das war ja Audio, also DAT sozusagen. Es war nicht das Magnetband und dann als Datei irgendwo gespeichert, sondern
in dem Audio-DAT-Format quasi, was so funktioniert wie eine Kassette, oder?
Ja, was ist es, 48 Kilohertz oder sowas, und dann auch Kopierschutzverfahren drauf und all so ein Scheiß, was keine Sau braucht. Also ich habe das DAT-System nie so richtig verstanden, warum sich das überhaupt doch innerhin für 1-2 Jahre durchgesetzt hat. Und dann ist es ja zu Recht in der Versenkung verschwunden.
Ich weiß auch nicht, ich weiß bloß, es gab Fans unter manchen Audio- Technikern. Also die kommt man da irgendwie mehrspurig drauf aufnehmen oder so? Oder direkt auf den Band schneiden? Ging das? Ich weiß es nicht.
Schwierig, schwierig. Direkt auf den Band schneiden kannst du damit nicht. Also weil es ja doch irgendwie einen Codec dahinter gibt oder eine Digitalisierung. Und so genau auf 0 und 1 genau schneiden kannst du nicht bei einem DAT. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also was ein Vorteil sein könnte, ist, dass es im Gegensatz zur CD mit 48 Kilohertz samplet. Also die Audioqualität ist ein bisschen besser als auf der CD. Und man weiß ja, jede Digitalisierung ist mit einem Verlust behaftet, eines Audiosignals. Und der Verlust, wenn du jetzt mit 44 kHz abtastest oder ob du mit 48 kHz abtastet, ist das 48 kHz Signal natürlich besser.
Deswegen Megabyte, Festplatte.
Deswegen ist es im Radiobereich, ich glaube, der ARD-Standard ist auch 48 Kilohertz.
48. Hm? Darauf trinke ich jetzt ein Glas Brandenburger Mineralwasser.
Hm. Was habe ich denn? Auch? Ich habe Bad Liebenwerda Mineralwasser. Liegt auch in Brandenburg.
Ah. Also wenn sie eins können, ne? Die Brandenburger, dann Wasser.
Das kannst du aber, davon kannst du ausgehen.
Hm. Ach ja, DAT-Bänder und Digitalisierung. Wie waren wir darauf gekommen jetzt eigentlich von Sonnenfinsternis?
Du hast deine Aufzeichnung zur Sonnenfinsternis auf Band archiviert.
Nee, das ist irgendwie, ich fürchte, die sind weg.
Okay.
Das ist irgendwie doof.
Ich habe davon auch nicht mehr, glaube ich. Ich habe auch irgendwann mal meine ganzen alten E-Mails entsorgt, die ich noch aus der Zeit habe. Ich habe ja damals mit dem mit der Netscape Suite gearbeitet. Und das müsste eigentlich mit dem heutigen Mozilla Thunderbird noch einigermaßen importierbar sein.
Ja, probier's mal aus. Ich guck gerade noch verzweifelt in den letzten... Ich sollte es nicht zur Sendezeit machen. Ich sollte es nicht während der Aufnahme machen. Ich weiß es. Aber jetzt es schockt mich jetzt doch ein bisschen, muss ich sagen. Dieser plötzliche Datenverlustschock. Gibt es eigentlich schon irgendwie einen Namen für? Also die Empfindung, die man irgendwie hat, wenn man denkt, man hätte irgendwas gespeichert und dann findet man es nicht. Ist wahrscheinlich
Verzweiflung?
Ist ein bisschen dasselbe, wenn man sein Portemonnaie verlegt eigentlich, ne? Wenn man... Ach, ich hatte den Schlüssel doch noch in der Tasche gehabt und jetzt ist er plötzlich weg. Das ist so... ähnlich, aber hat unendlich viel mehr Fotos als Schlüssel.
Und das ist so, wie wenn du nachts um 3 mit deiner Arbeit fertig bist und denkst so, ach ja, endlich alles fertig, jetzt schnell ins Bett, Rechner ausschalten.
So. Ja.
Rechner ausgeschaltet. Hast du eigentlich gespeichert vorher?
Nein, oh.
Nein, no.
Rechner ausgeschaltet, so nicht runterfahren, das ist was für Weicheier, ne? So,
klack. Nee, runtergefahren, klar, aber dann irgendwie so.
Ach so.
Ja. Blöd. Hättest du vielleicht vorher speichern sollen.
Genau, folgende Anwendungen verhindern, dass Windows runtergefahren wird. Jetzt geht doch endlich weg, ihr blöden Anwendungen.
Nee, und du klickst auch noch irgendwie so auf Nein oder sowas. So völlig geistesabwesend so. Und
Änderungen dann, verwerfen.
Ja.
Ich habe nichts geändert, okay. Ich habe was Neues geschrieben. Genau, ja.
Genau.
Ja. Bitter, bitter.
Bitter, bitter.
Ich muss mal dran denken, mir mehr Backups zu verschlüsseln hier.
Ich muss mal Backups machen.
Ich mache Backups, aber irgendwie, ich komme da nie in eine Routine rein. Ich überlege mal jedes Mal, so nach welchem Schema und welches Verzeichnissystem ich jetzt mal benutze. Und ja, solche Sachen. Und mittlerweile verteilt sich das ja auch noch über irgendwie einen Rechner, einen Laptop, ein Handy und noch 3 Rechner oder noch 5 Raspberry Pis und keine Ahnung was. Das ist kein guter Trend.
Ja, man will aber auch nicht so wirklich in eine Cloud oder sowas, weil...
Die Cloud.
Eben, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, ich habe es mir verkniffen. Aber genau das ist die Motivation dahinter. Also... ich bin gerne der Herr meiner Daten.
Ich bin demnächst bei Hetzner einen Server für 8 Euro im Monat. Irgendwie so ein Achtel von einem richtigen Computer. Kannst ja so virtuelle Dinger da kaufen. Und dann mache ich mir ein FTP drauf und dann ist das Backup-Problem an sich immer noch nicht gelöst eigentlich. Da kann ich aber bequemloser irgendwie große Dateien mit dir austauschen, Sascha. Zum Beispiel diese Podcast-Schnitte.
Oder wir hätten noch eine neue digitale Heimat, wenn die bei Eve mittlerweile voll ist irgendwann. Aber da ist es noch nicht absehbar, dass das so schnell passiert.
Also bei Amazon ist zum Beispiel echt günstig. Binstig, güllig. Sowohl binstig als auch güllig.
Ja, aber ich will meine Daten nicht bei Amazon speichern.
Kommt darauf an, was für Daten. Also zum Beispiel unsere Podcast-Schnitte, das ist eigentlich ziemlich müßig, wo wir die schneiden, weil die kommen eh offen ins Netz rein.
Ja, richtig.
Außer natürlich die rausgeschnittenen Szenen mit dem Telefonsex.
Und die Nacktbilder, die wir hier
beschreiben.
Per Akustikkoppler.
Zwischen den einzelnen Sätzen immer noch schnell eine Pause machen. Um uns. Apropos Akustikkoppler, ich habe gerade beruflich mit einem Stück Technik zu tun, das mit 300 Baud spricht. Das ist toll. Wow. Da kann man fast mitschreiben in dem Tempo. Also das ist Wahnsinn und eine Seite Text dauert da echt eine Minute. Also eine Seite einfacher ASCII-Text. Das hatte ich nicht mehr also ich hatte ja mal ein 300 Baud Modem oder damals haben die sich schon mit 1200 verbunden. Das ist ein Wahnsinn.
Es ist doch alles Wahnsinn, was wir hier machen. Ich hatte damals ein 2400er und habe dann aufgerüstet auf ein 28.8er irgendwann.
Ja, und so wird's immer
noch neu. Das war immer noch stinkend langsam.
Und irgendwann, wenn man dann von 300 Prozessorkernen auf 1200 Prozessorkerne updaten.
Apropos, was macht dein neuer Rechner?
Der ist wieder beim Hersteller.
Also schön rein mit dem Finger in die Wunde.
Nicht endgültig, aber ich hoffe mal, die kriegen das hin.
Okay.
Ich werde mich dann in Details abhängig vom Ausgang der Geschichte äußern.
Okay. Ich werde mal ein bisschen Speicherplatz auf der Karte freimachen für deinen Rant.
Ich weiß ja nicht, was der Anwalt, den ich mir dann engagieren werde, mir erlaubt, irgendwie öffentlich zu sagen.
Oh Mann. Ach, Sebastian, du hast mich noch eben noch nach Neuigkeiten gefragt.
Ja.
Hast du mitgekriegt, dass Akte X mittlerweile wieder aufgelegt wird mit Duchovny und Anderson?
Nein! Sascha, du spielst mit meinen Gefühlen. Das stimmt nicht, oder?
Doch.
Hältst du das für eine gute Idee?
Also
nicht, dass es was ändern würde, aber... Ich meine, du hast mich jetzt damit überfallen.
Ja.
Dann sag mal.
Nee, das war quasi die Neuigkeit. Und Duchovny hatte gesagt, er hält seine Schauspielfähigkeiten jetzt für deutlich besser als damals. Und er hat gesagt, dass Mulder ein eher schlechter FBI-Agent gewesen sei. Tja, mal gespannt.
Könnte das vielleicht erklären, warum er ständig Ärger mit seinen Vorgesetzten bekommen hat?
Das kann sein.
War der nicht so angelegt, dass er kein guter FBI-Agent ist? Ja, hatte ich immer so verstanden. Will er denn jetzt einen besseren FBI-Agenten spielen irgendwie oder was?
Ich habe keine Ahnung.
Was denken die sich überhaupt? Warum? Das wollte doch schon zu Ende. Das wollte doch schon, als die letzte Staffel lief, keiner mehr sehen. Das war doch auch irgendwie okay. Es war irgendwie klar, es wurde nie richtig abgeschnitten und schlossen.
Ja, ich frage mich auch, wo man da jetzt wieder ansetzen soll, ehrlich gesagt. Also greift man alte Handlungsfäden wieder auf oder macht man einfach, okay, hier sind halt 20 Jahre vergangen und wir fangen von null an? Ich meine, man muss ja das Altern der Charaktere irgendwie auch aufgreifen.
Oder machen die also sowas wie Prometheus und tun so, als wenn das alles... Nee, das sind dieselben Schauspieler, das geht ja nicht.
Also ich halte eher für eine Schnapsidee, ehrlich gesagt.
Ich werde mal reingucken. Ich weiß es nicht. Ich fand die immer so ein bisschen... Also gerade jetzt den Duchovny und die Anderson. Ich glaube, das sind zwei relativ coole Nasen. Also wenn man die so in Interviews gesehen hat oder so, kamen die mal sehr locker rüber. Vielleicht wird das einfach auch ein großer Spaß. Vielleicht nehmen die sich dann irgendwie selber aufs Korn oder so. Das können wir noch vorstellen. Was funktionieren könnte.
Ja, sowas Sledgehammer-mäßig, ja?
Sledgehammer. Aber echt? Nochmal Akte X? Das passt doch auch so schön in die Zeit. So stilistisch, ja. So. Wirkt das heute nicht ein bisschen... Na, man weiß ja nicht, wie sie es aufziehen. Man weiß nicht, wie sie es filmen, wie sie die Bilder komponieren.
Ich sag mal, die haben ja quasi dieses Verschwörungsgenre ein bisschen mit ins Leben gerufen. Und mit Akte X musste jede Serie quasi ein Arc und ein möglichst Verschwörungsarc kriegen. Du erinnerst dich dran, dass Space 2069 auch dann irgendwie so eine Verschwörung im Hintergrund noch verpasst bekommen hat.
Ja, aber man könnte ja sicherlich eine Menge machen, jetzt auch mit NSA und Schlag um mich tot und
ja,
so weiter.
Ja, und Verschwörung ist ja mittlerweile völlig en vogue, aber...
Ich glaube nicht, dass Mulder und Scully in Terrorismusfällen, auch wenn sie erfunden sind, ermitteln werden, weil das Thema zu heiß ist für so einen cheesy Horror-Schlock irgendwie. Und außerdem, bei Akte X ging es ja auch immer so in der Hauptsache dann letzten Endes um Aliens. Und wenn du jetzt irgendwie Terrorismus und Aliens irgendwie zusammenpacken willst oder Verschwörungstheorien, aktuelle und Aliens, das könnte spaßig werden, das könnte echt lustig werden, wenn ich genau drüber nachdenke. Es könnte aber auch ein echter Wegwerfer sein.
Es waren keine
sein.
Flugzeuge, es waren UFOs.
Genau. Und L war ein Alien. Ja.
Dazu passt, dass es auch ein bestätigtes, es gibt auch mehrere Trailer schon dazu, Thunderbirds Reboot gibt.
Da hörte ich von, ja, aber das ist...
Ja. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Meine erste Reaktion war dann, als ich das gelesen habe, nein. Aber ich habe mir den Trailer angeguckt und es sieht gar nicht mal so übel aus, ehrlich gesagt. Aber ich kann es mir immer noch nicht so richtig vorstellen, weil ich fand halt, Thunderbirds hat halt durch den Handpuppen-Charme, nicht Handpuppen-Quatsch, durch diesen Puppentrick,
ja,
einen ganz besonderen Charme gehabt. Also diese
Ich fand
Idee,
das extrem creepy. Ich fand die Gesichter mit diesen sich öffnen und schließenden Munden, die fand ich fies. Ich hab's mir angeguckt, weil ich wenn diese Raumschiffe gestartet sind, fand ich mal großartig. So, wenn die Rampen ausgefahren haben und hier 3, 2, 1 und so weiter. Thunderbirds Go.
Ja.
Das war, glaube ich, dieses Sample auf dem Stück auf dieser CD, von der ich gerade gesprochen habe, die wir auf der Sophie-Fahrt gehört haben, war das drauf.
Das kann sein.
Egal. Ich fand die Storys an sich total banal und langweilig. Ich meine, das ist absolutes Kinderfernsehen. War da irgendwas für Erwachsene mit bei? Irgendwie sowas...
Es waren schon so ein bisschen an Erwachsenenfernsehen angelehnte Stories. Also für reines Kinderfernsehen war das doch ein bisschen zu...
Es gab aber zu
schwierig.
Weil Anzüglichkeit kann das sein zwischen den Bellerwittl-Frauen.
Das auch, und es war wirklich eine Krimi-Handlung teilweise. Ich glaube, als Kind wäre es sehr schwer gewesen, dem wirklich nachzufolgen. Ich fand es halt als Kind von der Optik total toll.
Ich muss
von den Raumschiffen und von Puppen.
Ja, die Raumschiffe fand ich auch klasse, aber ich war vorher Augsburger Puppenkiste gewohnt und ich finde, das geht total super, ohne dass die Augen rollen und dass die Lippen sich bewegen. Das hätten sie sich tun müssen.
Ja, aber ohne Thunderbirds hätte es nie Team America gegeben.
Das ist schon richtig, aber ob's, ja. Team America war schon ziemlich cool, muss man sagen. Aber trotzdem, allein diese Idee, ich meine, Marionetten, die bewegen sich so albern, die pendeln immer so, dengeln so rum, aber wir packen die Köpfe voller Animatronik, ja, da kommt das Modernste vom Modernsten rein und es sieht trotzdem scheiße aus.
Also apropos scheiße, richtig mies war ja tatsächlich der Film, der rausgekommen ist. Es gab ja einen Realfilm, Thunderbirds, in der natürlich ein, glaube ich, 12-jähriger Junge die Hauptrolle spielte. So, das will man nicht wirklich sehen. Naja.
Ich habe nicht gesehen, keine Ahnung.
Ich fand das irgendwie schon ganz cool, also mit der Technik und Brains und Lady Penelope und hab das gerne geguckt.
Gut für dich.
Ja.
Und jetzt geht's ja weiter dann wahrscheinlich mit, weiß man schon wann oder genaueres oder wer die Hauptrollen spielt.
Nee, ist ja CGI. Also wer die Hauptrolle spielt, weiß ich nicht. Also
okay.
Aber es soll, glaube ich, es müsste ich lügen, 2016 oder dieses Jahr sogar noch rauskommen.
Das,
ich habe den Link jetzt hier nicht offen.
Bis auf den Namen ist es eigentlich egal, weil das einzig Alleinstellungsmerkmal ist jetzt irgendwie auch verschwunden.
Ja, die Raumschiffe sehen schon ziemlich originalgetreu aus und die Charaktere
Haben sie die Fäden mitgerendert?
Das ist so ein bisschen wie bei, das sagt jetzt wahrscheinlich nicht, Feuerwehrmann Sam.
Ja, okay.
Das ist tatsächlich eine walisische Kinderserie. Und die haben diese auch Waliser. Diese Waliser immer. Die haben angefangen auch mit, ja, sieht so ein bisschen aus wie Fimo-Figuren. So, also so geknetet Stop-Motion. Also
Stop-Motion, ja.
Und das haben sie, glaube ich, ein oder zwei Staffeln durchgehalten und dann sind sie auf CGI gewechselt.
Ja, das erleichtert die Arbeit.
Das erleichtert die Arbeit. Und das hat mich dann am Anfang auch ein bisschen gestört oder irritiert, dass es mal so aussieht, mal so. Aber mittlerweile stört mich das nicht mehr so unbedingt. Ich gucke es mit meiner Tochter, Feuerwehrmann Sam.
Das Wichtige sind ja auch die Charaktere und die Geschichten und die Dialoge.
Ja, genau.
Und die Message.
Ja, da bin ich echt mal gespannt. Also, ich werde es mir auf jeden Fall mal geben und dann darüber berichten, wie das rebootete
Thunderbirds
ist. Ich weiß, bei International Rescue. Calling Jesus übrigens von Genesis ist auch mit den Puppen von International Rescue.
Ah, interessant.
Das Musikvideo. Ja, dann gab es auch mal kurz einen Aufschrei bei Facebook, weil nämlich die Seite, jetzt muss ich mir auf meinen Zettel gucken, Latino Review, ein toller Name, oder? Groß verkündet haben, exklusiv zu wissen, dass es tatsächlich, worüber wir spekuliert hatten, eine neue Star Trek TV-Serie geben wird. Und hatten da auch schon diverse Hintergrundinformationen. Dann stellte sie aber kurz darauf raus, das Ganze beruht auf 10 Jahre alten Planungen, diesmal gab, aber es ist wohl doch nicht wirklich so aktuell, dass es eine Star Trek-Serie gibt. Wir wissen natürlich, die Rechte für die Serie liegen bei CMS und CMS könnte jederzeit sagen, wir machen eine neue Star Trek-Serie.
Also ich hatte es dem letzten wirklich mal bei, ich weiß nicht, ob es Wired war oder Ars Technica gelesen, dass es momentan zumindest ist es da irgendwie so ein Rechtsgespräch oder ein Rechtsdialog gibt zwischen, wer ist es jetzt, Paramount und CBS, richtig?
Hm, genau.
Paramount und CBS, dass die sich wohl um irgendwas kloppen vor Gericht.
Das hatten wir im Cast sogar schon angesprochen, es ging ja um Merchandising-Produkte.
Ah, okay.
Also CBS sollte die alten Merchandising-Produkte vom Markt nehmen, weil sich die neuen nicht so gut verkaufen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Hört es nochmal nach, müsste Ausgabe 30 gewesen sein, wo wir drüber gesprochen haben.
Okay, alles klar.
Aber wusstest du, das war mir völlig neu, das habe ich erst von diesem Latino-Review erfahren, dass es verschiedene Konzepte gab, die Serie wieder zu beleben, unter anderem eins namens Reboot of the Universe oder Reboot the Universe, entwickelt von keinem geringeren als John Michael Straczynski.
Wie Five.
Der Babylon 5 gemacht hat.
Okay.
Und das Ding, das Pitch Paper sozusagen, gibt es als PDF, das können wir mal im Beitrag verlinken. Also ich habe es mir noch nicht durchgelesen, wie GMS sich vorstellt, das Star Trek-Universum zu rebooten. Ich will nicht zu viel sagen, aber ich würde fast vermuten, es wäre ziemlich geil geworden, wenn GMS das macht. Ich habe mir demnächst nochmal Babylon 5 Episoden angeguckt und auch so ein paar Babylon 5 YouTube-Szenen, die bei YouTube hochgeladen worden sind. Und ich muss nochmal echt feststellen, was ich ja damals schon in unserem Babylon 5 Cast gesagt habe, und das sage ich nochmal mit mehr Nachdruck, was für eine geile Scheiße. Echt. Also, was ich ja damals schon angerissen habe beim Babylon 5 Cast so ein bisschen, also dieses untereinander und miteinander der Charaktere. Also du hast eine Handlung und diese Handlung ist aber angehübscht durch so viele Kleinigkeiten, die das Ganze so liebenswert machen, was viele andere Serien nicht so hinbekommen. Star Trek, finde ich, ist dagegen einfach immer so ein bisschen steril. Es konzentriert sich auf die Handlung und dieses Geplänkel unter den Charakteren, das fehlt halt so ein bisschen. Und ich habe mir auch, wir können auch so die ein oder andere Babylon 5 Szene dazu exemplarisch mal verlinken, die bei YouTube hochgeladen wurde, wo das einfach mal feststellt, dieses Geplänkel zwischen Londo, Molari und Jikar zum Beispiel, das ist ja ganz klassisch. Das hat man ja so versucht mit Odo und Quark zum Beispiel zu machen, dass die sich so gegenseitig mal aufziehen und sowas.
Ja, und Garak und wie ist sie noch?
Bajir. Nee. Kira?
Kira? Ja, also sie hieß Kira. Wer hat nochmal wem, wo war das nochmal, wo irgendwie Babylon 5 überfallen, nee, nicht Babylon 5, Deep Space Nine überfallen worden sollte und vorher hat irgendwie noch Garak jemanden seinen Lieblingsblaster gegeben. Kannst du dich da noch dran erinnern, die Szene?
Nee.
Um sich zu verteidigen. Hat sich nicht Garak mit Quark immer geschritten? Weil er der Sicherheits... Nee, das war Odo, ne?
Das war Odo.
Egal. Ja, also du musst auf alle Fälle sagen, ich richtig verstehe, dass quasi die Chemie zwischen den Charakteren bei Star Trek gefehlt hat. Also die war nicht schlecht, sondern die hat einfach gefehlt.
Sag mal, bei TOS war sie so gut wie nicht vorhanden. Bei TNG in späterer Zeit entwickelte sich das so ein bisschen, aber...
Und da wurde es auch unsympathisch. Ja.
Ja.
Ey, komm.
Aber man... Ja. Nein, also auf TNG, da lasse ich ja nichts kommen, also das ist schon richtig gut gewesen. Aber diesen, sag mal, Arbeitsalltag auf so einer Station ist nirgendwo so gut vermittelt worden wie bei Babylon 5, weil man dann sieht wirklich die Charaktere bei ihrer alltäglichen Arbeit. Und auch, man sieht sie jetzt nicht auf dem Klo sitzen, man sieht sie, einmal sind sie auf der Toilette zusammen, also und unterhalten sich, während sie am Pinkelbecken stehen. Aber das ist nirgendwo so gut dargestellt worden wie bei Babylon 5. Diese Serie lebt einfach total. Und das finde ich so geil. Es gibt natürlich auch ein paar Episoden, die sind absolut grottig. Und es gibt noch ein paar Handlungsstränge, die sind absolut grottig. Aber alles in allem ist diese Serie so verdammt liebenswürdig und so verdammt gut gemacht.
Also fast so gut wie N24 Helden des Alltags, 24 Stunden Schwertransporter Begleitung.
Genau. Oder bei D-Max irgendwie die größte Raumstation des Universums. Die fünf größten Raumstationen des Universums. Ja, zum Beispiel diese eine Nebenhandlung, wo Garibaldi, der Sicherheitschef, mit dem Assistenten Botschafter Lenier sich ein Motorrad aufbaut. Oder ich habe ja schon letztes Mal angesprochen, fast jede Garibaldi-Szene ist einfach total geil, weil der einfach durch seine saloppe Art auch einfach mal ein bisschen Ass kickt, ja? es ist total geil. Du kannst dir das angucken und denken, was für eine geile Scheiße. Und ja, es ist halt wirklich traurig, dass halt mittlerweile da auch die Hälfte des Castes verstorben ist von Babylon 5, dass man das nicht wieder aufleben lassen kann. Wobei die letzte Staffel ist ja, habe ich ja damals auch schon gesagt, bei unserem Cast, ist so ein bisschen, naja, das war ja auch intern Netzwerkgestreite zu verdanken, dass er halt schon viele seiner Ideen in der vierten Staffel zu Ende bringen wollte, dann halt für die fünfte, die dann plötzlich doch gekommen ist, dann irgendwie sich was aus den Fingern saugen musste. Darunter hat die Serie ein bisschen gelitten, aber ansonsten ist die absolut geil. Also Wahnsinn. Also ich würde so gerne Babylon 5 auf Blu-ray. Bitte, bitte, bitte.
Ja, du kannst ja noch ein paar Stunden drüber reden. Das ist fast genauso gut.
Ach, ja, ich glaube, ich gucke mir dann gleich noch ein paar Szenen an.
So einzelne Szenen, so gar nicht mal so einzelne Folgen, sondern wirklich nur so die Highlights so.
Ja, ich habe es auch schon bei Facebook verlinkt, die Begründung von Commander Sinclair, dem ersten Kommandanten von Babylon 5, warum die Menschheit ins Weltall fliegen sollte auf jeden Fall. Also total toll. Und es gibt zum Beispiel die eine Szene, in der Sheridan vereidigt werden soll als Präsident der Galaxis sozusagen, salopp gesagt. Und G'Kar, den wir ja schon im Cast erwähnt haben, als total elaborierter und eloquenter Redner, der hat halt irgendwie wochenlang die Rede vorbereitet, die er dort halten will, und dann kommt irgendwie ein Attentatsversuch dazwischen. Und es ist total pathetisch und er fängt halt an und dann wird die Zeremonie unterbrochen und am Schluss der Folge, nachdem die Situation sich dann entspannt hat, stehen sie dann alle zusammen, also Sheridan, G'Kar und Delenn, die Frau von Sheridan, und er hat dann dieses Buch in der Hand, wo er dann vorher irgendwie ganz elaboriert erzählt hat, dass da die wichtigsten religiösen Einflüsse sämtlicher Mitgliedsvölker vereint sind in diesem Buch. Und er hat dann dieses Buch in der Hand und sagt dann so, nur zu Sheldon so, wir müssen ja noch was machen. Wollen Sie Präsident werden? Und Sheldon so, ja, legen Sie Hand auf das Buch. Und dann legt er Hand auf ein Buch, okay, gehen wir essen. Er war total, total geil.
Und dann ging Lorien den Kampfstab in der Hose auf.
Ja, mir ging der Kampfstab in der Hose auf. Nee, also es ist absolut toll. Ich kann wirklich jedem Hörer nur ans Herz legen, guckt euch Babylon 5 an.
Jetzt guckt endlich Babylon 5. Verdammte Hacke.
Guckt es endlich.
Sofort.
Hast du eigentlich die Simpsons-Folge gesehen mit den Hipstern, wo du eben unsere Hipster-Folge erwähnt hast?
Warte, gab schon mehrere. War das die, wo der Sohn sich mit, lass mich nicht lügen, Lisa angefreundet hat?
Ja, genau, wo das Nachbarhaus von Hipstern gekauft
wird. Und nachher plötzlich alle Hipster nach Springfield gezogen sind.
Genau, bis sie dann erfahren, dass Springfield halt cool ist und hip, und dann verschwinden sie alle wieder.
Dann ziehen sie wieder weiter, wie ein Weihnachtszirkus.
Gab das einen Shitstorm? Ich habe das mal gelesen. Ja.
Ach, erzähl.
Da fühlten sich halt ziemlich viele Leute auf den Schlips getreten und sagten...
Hipster oder was? Ja, wer sonst? Also.
Ja, wer sonst? Und sagten, diese Darstellung der Hipster, das wäre ja nur tiefste Klischeekiste. Natürlich war es tiefste Klischeekiste, aber es war trotzdem lustig. Halt,
Simpsons, ja.
Gespielt wurden die Hipster-Nachbar ja von Darstellern oder gesprochen aus einer Serie, die nennt sich Portlandia. Hast du davon schon mal was gehört?
Du, ich hab mir zwei Folgen davon angeguckt.
Und ich habe mir auch eine Folge davon angeguckt und ich fand die echt gut.
Ja.
Es schwingt ein Aber mit, Sebastian.
Ja. Erzähl weiter, ich warte, ich bin ganz gespannt.
Nee, ich fand die echt super. Ich habe eine Viertelfolge geguckt, weil ich das nicht weiter geschafft habe. Aber ich werde es auf jeden Fall mal nachholen. Also, was ich davon gesehen habe, fand ich ganz lustig.
Ja, es war lustig. Also, es war auf alle Fälle lustig. Ich hatte mir zuerst irgendwie einzelne Ausschnitte bei YouTube angeguckt. Und das waren dann halt so die besten Witze halt. Und dann habe ich mir die ganzen Folgen angeguckt. Und dann habe ich gedacht, da wird einfach ein Witz mir zu intensiv immer derselbe Witz ins Gesicht gerieben. Und über ganz viele Folgen, da fand ich es zumindest besser, da war es noch einmal vorbei. Weil ist schwierig irgendwie, das Einzige, worüber man sich so richtig lustig machen kann, ist ja dieser was atmest du so schwer ins Mikrofon, Sascha?
Ich atme schwer ins Mikrofon?
Ja, das klang gerade total lüstern. Ja, genau so.
Total lüstern. So. Warte, ich kann ein bisschen weiter weg.
Das sollte eigentlich abschreckend klingen, aber ja, also ich habe immer das Gefühl, es war eigentlich nur mehr oder weniger immer derselbe Witz und so ein bisschen Seinfeld halt da drin. Und ja, halt wie bei American Dad auch, du konntest nicht wirklich mit den Leuten, mit den Charakteren mitfühlen, weil die halt so, da war diese eine Frau, die wirklich für die Karriere ihres Mannes alles getan hätte, so von wegen, ja, ich werde befördert, aber da müsstest du schon bei meinem Chef schlafen, ha, 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 ha. Und sie dann so, ja, klar, mache ich natürlich sofort, so, weißt du? Und so waren die da irgendwie alle drauf, hatte ich das Gefühl, so komplett kalt und berechnet, und das ist natürlich immer noch lustig, aber ich weiß nicht, ich muss mich da irgendwie mit den Charakteren identifizieren können. So, irgendwie.
Okay. Ich werde mir das, glaube ich, nochmal antun und mir nochmal ein, zwei Folgen angucken.
Wenn mal gar nichts anderes läuft, ich auch. Also schlecht fand ich es nicht. Schlecht fand ich es nicht.
Aber ich fand die Simpsons-Folge auch nicht schlecht. Ich fand die ganz lustig.
Die war super. Die war,
ja. Immer wieder eine der besseren Folgen. Obwohl natürlich diese ganze Staffel offensichtlich nur so Crossover-Folgen waren, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Oder so ein bisschen abgespacede wie die Lego-Folge zum Beispiel.
Ja, dann gab's die, das hatten wir auch schon mal im Podcast. Kannst du gleich mal nachlesen, welcher Folge das war. Schau mal, dass das sehr Crossover-haltig war. Also Futurama und natürlich hier das Mega-Main-Event, der Filmfilm des Abends war ja quasi dann Family Guy.
Genau. Die ganz gute Momente hatte aber auch ziemlich viele.
Ich fand die insgesamt ganz cool. Also dieser Family Guy Humor ist halt ein bisschen also es ist auch härter einfach als der Simpsons Humor.
Ja, ich bin dann eher so der Simpsons. Ich mag den Family Guy. Der ist mir dann teilweise nicht so. Der ist mir dann teilweise zu fäkal oder sowas. Ich mag das eher
zu bei primitiv.
Ja,
wie so ein bisschen. Und ja, zu unzusammenhängend und ja. Aber auch sehr anarchistisch.
So wie damals, als wir nach Stuttgart gefahren sind, um die Sonnenfinsternis zu sehen. Hier Rückblende denken.
Exterminate! Ja, genau so. Und, ich sag mal so, mittlerweile, das geht ja auch so, man kommt ja auch immer weniger was zu gucken, man muss sich ja auch immer mehr aussuchen. Und deswegen schrecke ich auch immer so davor zurück, mir nochmal alte Sachen anzugucken, weil klar, du hast immer was Neues und nochmal was Altes und das Alte kennst du schon und das Neue ist jetzt irgendwie interessanter. Und ich habe auch von einem Psychologen ich glaube, es war ein Internetpsychologe, ist nicht irgendwie groß ernst nehmen, ich fand den Gedanken an sich aber sehr interessant. Der meinte, es wäre schädlich, wenn man sich Sachen mehrfach anguckt. Und zwar, weil dann quasi das sich zu sehr im Gehirn einbrennt, als es eigentlich gesund für einen wäre. Also du weißt, worauf das hinausläuft, so insgesamt. So ein bisschen auf Medienverdammung auch. Weil in den Medien kannst du halt immer, zumindest jetzt mittlerweile, genau das angucken, was du willst. Und dann siehst du halt auch nur das, was du willst. Und nichts anderes mehr. Was du meinst mit der Filterbubble. So.
Ja, genau.
Und der meinte, das gilt halt so für fiktionale Sachen auch, weil wir das Unterbewusstsein kann da gar nicht so richtig unterscheiden, was jetzt irgendwie Sache ist. Und
okay.
Ja. Aber das soll uns nicht weiter davon abhalten, uns nochmal bei einem 5 anzugucken, von vorne bis hinten. Am besten im Extended Cut, wo jede Folge doppelt so lang ist, mit Audiokommentar von JMS persönlich.
Auf das Blu-ray. Auf Blu-ray. Hoffentlich kommen die ja bald auf Blu-ray.
Sascha, dass ich dich so oft unterbreche, das liegt, ist echt keine böse Absicht. Das ist mit dem Timing hier bei dem bei dem Mumble. Ich sehe ja auch nicht, wann du zu sprechen ansetzt. Ja, genau.
Ja, ich würde vorschlagen, wir konfigurieren unser Mumble noch ein bisschen, lassen euch mit Babylon 5 allein, mit der Empfehlung, euch auf jeden Fall nochmal Babylon 5 anzugucken. Wir werden gleich auch nochmal YouTube anschmeißen und die schönsten Szenen von Babylon 5 uns angucken. Wünschen euch einen fleißigen Osterhasen mit dicken Eiern. Ich dir persönlich natürlich auch, Sebastian.
Ich dir natürlich auch, Sascha.
Und hoffe, dass wir dann nach Ostern nochmal einen Termin finden, wo wir uns live Auge in Auge gegenüber sitzen und vielleicht noch einen Monitor aufbauen und vielleicht sogar noch ein drittes Mikrofon haben für einen eventuellen Mitcaster. Wir wollen nicht zu viel verraten, was wir dann machen werden, aber lasst euch überraschen. Vielleicht klappt es auch wie immer nicht. Dann sind nur Sebastian und ich hier und wir machen was völlig anderes. Das war so eine kleine Zwischenwasserstandsmeldung, die doch wieder 1 Stunde 40 jetzt gedauert hat. Und ich denke, das reicht für die Osterfeiertage. Und ich sage, gehabt euch wohl, schreibt uns mal wieder, habt uns lieb, liked uns bei Facebook. Bis die Tage, frohe Ostern, bis denn.
Tschüss.